Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die den einsamen Rekord der New York Giants gegen die New York Giants eingestellt hat. Und zwar als einziges Team der NFL, das nach 7 Niederlagen in Folge 5 Siege in Folge vollbracht hat. Das heißt, mit einem Sieg im nächsten Spiel können die Dolphins doch einen neuen Rekord einstellen. Ja, und sie könnten am Ende der Saison noch einen Rekord einstellen, und zwar, wenn sie oder einen Rekord erreichen, einstellen nicht, weil es hat bisher noch keiner erreicht. Und zwar als einziges Team nach 1-7 oder nach sechs Spiele im Minus stehenden Rekord, also 0-6-1-7-2-8, noch in die Playoffs zu kommen. So. Und wenn es heißt Dolphins Rush, dann heißt natürlich, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern hab den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo und willkommen zurück, Rico.
Danke, danke. Ja, es war eine Zeit, es war jetzt auch clever, dass die alle die Sachen auf die Mittwoche gelegt haben. Ich war zweimal sehr gut essen. Hatte zwei sehr etwas längere Geschäftsabende, war gut, ja. Und ich habe gehört, ihr habt mich sehr gut vertreten. Dafür danke. Auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen sagen muss, ja, das mit dem Witz, das habt ihr noch nicht so ganz rausgekriegt, ja. Das üben wir aber noch, das kriegen wir hin. Ja, aber ist auch schön, dass wir jetzt alle dreimal wieder da sind. Ich glaube, das gab's in letzter Zeit auch nicht so häufig, ne? Tobi war ja öfter mal nicht da. Du warst jetzt doch häufiger da, Micho. Und ich war jetzt nicht da. Ja, immerhin. Einer muss es. Ja. Von daher, aber es freut mich natürlich, dass selbst in meiner Abwesenheit die Dolphins brillieren. Und ja, bevor wir jetzt auf das Spiel gegen die New York Giants kommen, was ich natürlich jetzt schon arg gespoilert habe, kommen wir zu den News. Und zwar, Patrick Laird ist auf IR. Das war eigentlich schon zu erwarten, wenn man gesehen hat, wie es ja nach dem Spielzug, wo er dann auf dem Boden lag und dass man ihm viel am Knie behandelt hat, danach ist er in die Kabine gehumpelt. Da war eigentlich schon klar, dass es nicht wirklich weiter geht. Ist bitter in dem Zusammenhang, dass halt in dem Spiel gegen die Giants da nur noch zwei Running Backs im Roster waren. Das heißt, Seven Ahmed und Miles Gaskin mussten sich den Workload teilen. War in Ordnung, aber nicht optimal, sage ich mal. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass Philip Lindsay dann langsam wieder fit wird. Ich weiß nicht, Tobi, Philip Lindsay, wie sieht's da aus?
Ja, die Bye Week hilft auf jeden Fall. Die Bye Week hilft nicht nur Philip Lindsay, dass er eventuell gegen die Jets wieder spielen kann. Die hilft natürlich auch bei der IR-Geschichte von Patrick Laird, weil die Vorgaben bei IR sind 3 Wochen Pause, nicht 3 Spieltage Pause. Das heißt, er könnte eventuell nach dem Jets und nach dem Saints-Spiel gegen die Titans theoretisch schon wieder von der IR runtergeholt werden.
Das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend, aber im Grunde, warte mal. Philip Lindsay ist auf IR?
Nein, Patrick Laird ist auf IR.
Ja, gut, aber
Philip Lindsay ist einfach nur verletzt. Da hilft ihm die Bye Week, um wieder fit zu werden. Das ist eine Woche länger.
Gut, ich war gerade kurz irritiert. Ja, aber, ja, wunderbar. Das ist wohl wahr. Da bin ich gespannt. Das sollte auf jeden Fall, sonst müssen wir noch wen irgendwie aktivieren oder holen oder sonst was. Schauen wir einfach mal.
Wir haben jetzt einen freien Roster-Spot und mal gucken, was wir damit so anstellen und wen die Dolphins damit so vielleicht extern holen, intern nach oben ziehen. Wir werden sehen, was sie damit tun. Bis jetzt haben sie noch nichts gemacht. Aber wahrscheinlich, wir nehmen ja heute Donnerstagabend auf, wahrscheinlich eine Viertelstunde, nachdem wir fertig aufgenommen haben, werden die Dolphins dann den absoluten Überkracher verpflichten.
Ja, wir signen Alvin Kamara.
Naja, solange es nicht, wer ist der, Zach Cunningham ist oder so, der Linebacker der Texans.
Ja, das ist auch so ein Ding. Aber gut, das sind jetzt News. Ihr wisst, wir gehen in die Bye Week. Das heißt, wir haben jetzt gar kein Spiel. Das heißt, wir haben auch keinen externen Gast, wie ihr im Intro vielleicht schon gehört habt. Aber das heißt, wir haben endlich mal Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Und zwar, Micho, wie stehst du so zu Haustieren? Hast du selber überhaupt Haustiere? Das weiß ich zum Beispiel. Nee, ich glaube nicht.
Das weißt du nicht. Ich hatte lange Zeit Haustiere, habe jetzt zuletzt keine gehabt. Und das ist doch der Grund, warum ich mir so ein riesen Anwesen kaufe.
Stimmt.
Ich will irgendwann eine begehbare Vogelvoliere haben, Katzen, Hunde, Hühner, Kaninchen, Kaninchen. Leider ist der Platz nicht groß genug.
Das ist schön, Katzenhunde.
Ja, Cat-Dog, gab's doch diese Kinderserie.
Oh, großartig.
Ja, also leider ist das bei mir trotz allem nicht groß genug, um Ziegen zu halten, die ich total geil finde. Und leider zu viele Nachbarn in der Nähe, um Gänse zu halten, die ich auch super finde. Aber die sind halt einfach laut.
Wie? Ja. Delfin.
Also, ich stehe auf Haustiere.
Swimmingpool und Delfin rein, fertig.
Sehr gut. Ja. Tobi, hast du Haustiere?
Die Katze, die mal hier gewohnt hat, die ist zu meinen Eltern umgezogen. Aufgrund meiner Nachtschichten war das dann doch etwas kompliziert.
Okay, ja. Also ich habe auch keins, weil ich wohne in einer WG. Meine Mitbewohner überlegen zweimal, vielleicht eine Katze und so, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Wir hatten immer einen Hund zu Hause. Mein Vater hat auch noch immer einen jetzt. Und ja, das sind so normale Haustiere, die man sich halt so hält. Dann gibt es so Menschen wie Mac Hollins, der halt zwei Schlangen zu Hause hat. Okay, sage ich, ist ungewöhnlich, aber ich kenne auch einige Leute, die Schlangen haben. Aber der Typ will jetzt halt einfach einen fucking Alligator haben. So, was, so, ich meine, ein Alligator als Haustier, also, wie, das ist so eines der Sachen, die man cool findet, aber nie macht, ja, weil, ja, weiß ich nicht, es gibt ja so Sachen, ne, die findet man cool, aber die macht man nicht, so, keine Ahnung, ich fänd's cool, in der NFL zu spielen, ich mach's aber nicht. Das hat andere Gründe, als, dass ich keinen Alligator als Haustier habe, logischerweise, aber, da weiß ich nicht. Micho, wie wäre ein Alligator denn?
Boah. Nee. Also ich finde die grundsätzlich zwar cool, aber ganz ehrlich, was will ich mit dem Alligator?
Kann ich Leine drum und dann spazieren gehen.
Ja, super.
Ja, so einfach.
Ja. Nee, ich glaube, das ist irgendwie, dann wäre nichts für mich.
Mac Collins holt sich dann so ein Crocodile Dundee-Shirt, ja, so ein Hut. Das stelle ich mir eins zu eins so vor, ne? Und dann den Hut, zack, auf und dann geht er mit dem erstmal spazieren. Also, so, da sehe ich Mac Collins, ja. Ist auf jeden Fall, eine verrückte Geschichte. Dann, was geht noch so im Kader ab? Das möchte man ja auch immer als Fan so ein bisschen wissen. Tour hat gebeicht, dass er selten irgendwo hingeht. Ja, dafür, wenn er dann mal irgendwo einkaufen geht und solche Sachen, bringt er seiner Mutter, wenn sie denn in der Stadt ist, immer Blumen. Ja, da sehr vorbildlicher junger Mann, sollte man häufiger tun, seiner Mutter ein paar Blumen mitbringen. Michael Dieter geht jetzt in der Bye Week ein bisschen golfen, sofern er aus seinem Running Boot wieder raus ist. Weil das, er war beim Walkthrough, da hatte er wieder diesen Schuh an, den man so, wenn man sich den Fuß bricht und solche Sachen anhat. Ich weiß nicht, ob reine Vorsichtsmaßnahme oder was oder wie. Das ist auf jeden Fall, ja, der geht golfen, wenn Tour nicht was anderes machen will. Das heißt, hier ist auch, wenn Tour jetzt 3 Tage trainieren will, dann stellt sich die O-Line dahin, um halt zumindest das Gefühl zu haben, dass sie ihn beschützen. Ja, und Tua und Mike Gesicki waren bei den Miami Heat, wenn ich das jetzt richtig habe. Also wir haben nur gesagt Basketball, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie bei irgendeinem College-Basketball-Team waren, sondern bei den Miami Heat. So far, so good. Oder Tobi, waren sie doch woanders?
Nee, sie waren tatsächlich bei einem Heimspiel der Miami Heat. Ich weiß nicht, ob sie bei den Bucks waren, also Milwaukee Bucks. Bei dem Spiel, das war gestern, also es war von in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ich bin irgendwann eingeschlafen, glaube ich, aber war nett.
Und sagst du wohl.
Ja, und mein Gott, ne? Also wenn sie hingehen wollen, sie haben Bye Week, sie haben ein paar Tage frei und ja, können sie gerne tun. Zeigt auch die Verbundenheit der Florida / Miami Community untereinander. Brian Flores war ja auch schon mal bei den Florida Panthers, bei dem Eishockey-Team und ich denke, dass da die Verbindung untereinander relativ gut zu sein scheint. Ich weiß nur nicht. Ja, ich weiß nur nicht, ob sie Bier geäxt haben, so wie das David Bakhtiari bei den Milwaukee Bucks immer macht, wenn er da ist.
Hey, aber viel viel geiler ist doch aber Aaron Rodgers gewesen.
Ja, der hat's zumindest versucht.
Ja gut, der hat einmal kurz dran genippt und dann war
ja, also seine Exa-Skills sind scheinbar nicht die besten, offensichtlich.
Es war schon ein bisschen peinlich.
Naja, gut, ne, aber man macht den Spaß halt mit und David Bakhtiari hat da schon die Latte relativ hochgelegt.
Ja, mein Gott, der knallt sich halt in 10 Sekunden 3 Bier rein, actually. Also.
Ja, das lernt man.
Ja.
Als O-Liner. Das lernt man.
Ach, ist das so?
Offensichtlich.
Aber ich muss gerade gucken. Ich muss ja gestehen, zu Hause, mein Bruder und ein Kumpel, die sind jetzt in dieses Eishockey-Game reingestiegen, schon etwas länger. Ich betrachte das immer so am Rand und finde das, lach mich immer so ein bisschen. Ich so, hey, hier, geil, und jetzt hat der wieder gewonnen, so completely random. Aber die Panthers sind ja diese Saison sehr, sehr gut sogar. Ja, die führen ihre Atlantic Division an mit 17 Siegen in 25 Spielen. Stehen genauso gut da wie die New York Rangers übrigens. Falls es wen interessiert.
Ja.
Ja, Tobi?
Ja, sollen wir die nächste News machen? Die habe ich euch nämlich vor dem Spiel gar nicht gesagt, vor der Aufnahme gar nicht erwähnt.
Also, wir wärmen uns auch immer auf, ihr müsst euch das immer so vorstellen, ein bisschen warmlaufen, Stretching und so, das machen wir schon. Dann machen wir auch so Gesangs- und Gesprächsübungen vor dem Podcast, um so ein bisschen warm zu werden.
Ja.
Ja, und dann geht's los. Das meinte Tobi mit Spiel. Ja.
Ja. Nein. Der Walter Payton NFL Man of the Year Award Teilnehmer der Miami Dolphins wurde verkündet.
Ah, das habe ich gelesen. Stimmt, jetzt wo du sagst.
Ja, das ist eine News, die sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Mal sehen, ob der gute Jerome Baker, der sich in der Community rund um Miami und Südflorida relativ positiv hervortut, eine Chance hat, in der NFL auf den Walter Payton Man of the Year Award. Da habe ich jetzt keinen Überblick darüber, wer da alles von den anderen Teams nominiert ist, aber ich sehe die Chancen naturgemäß relativ gering, weil gerade in der Covid-Zeit wird es sicherlich den einen oder anderen geben. Ich denke da vor allen Dingen an Duvernay Tardif, der ja ein Jahr komplett ausgesetzt hat, um in Kanada als Arzt zu arbeiten. Also solche Leistungen sind dann doch schon etwas stärker hervorzuheben. Deswegen wird das irgendeiner von denen sicherlich werden.
Okay, hat in irgendwie, also mir fällt halt dieses Jahr auch keiner ein, muss ich sagen, wo ich sage, boah, krass, das war was, wo ich, puh. Also, wenn sich's überlegt, zuletzt J.J. Watt war, ich glaube, vor 2 Jahren, ne? Wo er das mit dem Hurricane-Geschichte hatte.
Ja, es war, glaube ich, vor 2 oder vor 3 Jahren, wo der so reichlich an Millionen gesammelt hat. Und das war natürlich instant klar, dass der das gewinnen würde.
Aber was macht Jerome Baker? Also wofür genau ist Jerome Baker jetzt nominiert worden? Also wofür ja, aber was hat er gemacht, um dafür nominiert zu werden?
Also Jerome Baker geht viel in die Schulen, hat an Weihnachten für verschiedene Jugendgruppen ein Weihnachtsessen veranstaltet. Liegt unter anderem auch daran, dass er an Weihnachten Geburtstag hat und hat es dann in 2020 virtuell veranstaltet und bei dem Hochhauseinsturz in Miami, ich weiß nicht, wer von euch sich da noch dran erinnern kann, haben unter anderem Jerome Baker und ein paar seiner Teamkollegen ja für Verpflegung der Rettungskräfte gesorgt, sind mit ihren Trucks dahin gefahren und haben die Helfer versorgt und so weiter und so weiter.
Also er ist oft in die Schule gegangen. Dann möchte ich auch gern für den Man of the Award nominiert werden.
Ja, der hat das aber gemacht und hat kein Gehalt bekommen.
Von niemandem? Er hat kein Gehalt bekommen? Das heißt, er belastet unsere Payroll überhaupt nicht, unsere Salary Cap?
Nein, natürlich nicht. Also nicht dafür, dass er eine Schule
geht. Ich glaube, dieses Gespräch führt nirgendwo hin und ist auch noch nicht mal lustig. Von daher, vergessen was.
Ja, du als Beamter, du kannst ja auch nichts sagen.
Ja, er wird auf jeden Fall schön geschossen, der Bye-Week. I love it. Wundervoll. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal ein bisschen ein in das Spiel der Miami Dolphins gegen die New York Giants. Es war ein Heimspiel und die Dolphins haben das Spiel mit 20-9 gewonnen. 10 Punkte im zweiten und vierten Viertel haben gereicht, um das Spiel an sich zu reißen. 2 Touchdown-Pässe kamen über Tour. Den einen hat Mac Hollins gefangen, den anderen Isaiah Ford. Und darüber hinaus gab es noch 2 Field Goals. Die Giants an der anderen Stelle sind nicht über 3 Field Goals hinausgekommen. Ja, Tobi, was sagst du denn? Was hat dich so erfreut, was hat dich nicht so erfreut bei dem Spiel?
Ja, also erfreut hat mich vor allen Dingen mal wieder die Leistung der Defense. Gerade da auch die Leistung unserer beiden Rookies, die sich da sehr positiv hervortun. Jalen Phillips wieder mit einer sehr dominanten Vorstellung gegen eine zugegebenermaßen auch nicht so starke O-Line der Giants, aber er hat konstant für Pressure gesorgt, hat auf seinen Rekord oder hat auf seine Zahlen 2 Sacks wieder draufgelegt und hat in dem Spiel den, ich weiß gar nicht, ich glaube 30 Jahre alten Rookie-Rekord der Miami Dolphins in Sacks eingestellt. Bei noch 4 Spielen zu gehen, kann man davon ausgehen, dass er diesen Rekord dann auch brechen wird. Also das hat mir sehr gut gefallen und zeigt mir doch deutlich, dass der Draft, den wir hatten oder den wir haben, nicht als schlecht zu bezeichnen haben. Das führt mich dann wieder weiter zu Jalen Waddle, denn auch der hat einen Rekord aufgestellt in Receptions in einer Saison als Rookie. Er steht jetzt bei 86 Receptions und ist damit ligaweit der Rookie, der am meisten Receptions hat als Passempfänger. Und darüber hinaus ist er in der Liga für alle Passempfänger tied an Nummer 2 mit seinen 86 Receptions. Es führt, das habe ich gestern Abend zufällig auf dem Football Network gesehen, Cooper Kupp, glaube ich, mit 100 Receptions, aber direkt danach kommt schon Jalen Waddle mit 86. Also er ist immer da und ist für das, entschuldigt, wenn ich diesen Ausdruck nochmal bringen muss, aber er hat mich in dieser Woche so dermaßen aufgeregt. Für unser RPO-Kurzpassgewichse ist er genau der richtige Spieler. Nochmal Zitat. Das ist nicht meine Worte.
Wow. Wie viele sich von diesem Begriff angegriffen gefühlt haben, wo ich mir denke, so mein Gott, ey. Was ist denn los? Seit wann sind wir denn so sensibel?
Naja, also man kann von dem Spiel, von der Spielweise der Dolphins und man kann von dem, was wir da tun, mit vielen RPOs und Kurzpassspiel und lange Drives aneinander rein, um über den Platz zu kommen, halten, was man will. Aber das dann als Kurzpassgewichse darzustellen, ist unterstes Run-Bubble-Niveau. Und das regt mich einfach auf. Weil sowas kannst du und darfst du als jemand, der in der Diskussion über Football ernst genommen wird, einfach nicht sagen. Weil das so dermaßen abqualifiziert und despektierlich ist. Er hätte das in Anführungszeichen gesetzt, dann wäre es okay gewesen. Dann hätte ich es vielleicht noch verstanden. Aber der nette Herr meint das ja scheinbar meint das ja ernst und sieht auch keinen Grund, sich dafür dann rechtfertigen zu müssen. Und das kannst du nicht sagen.
Natürlich kannst du das sagen.
Ja, offensichtlich.
Ich meine, wenn du diese Art von Football nicht ästhetisch findest, ich verstehe jeden, der das sagt, weil also das, was die Dolphins Offense halt macht, das ist halt verdammt eng gestrickt, ja, also da darf nicht viel passieren und dann hast du ein Problem. Ja, das ist sehr, sehr, also es dürfen dir nur sehr, sehr wenig Fehler passieren und so weiter. Es ist halt, du hast nicht das Gefühl, dass auf einmal boom, ein Big Play passiert. Das Gefühl hast du einfach nicht. Ich meine, klar, jetzt, das habe ich selber geretweetet, dass die Dolphins irgendwie in den letzten 3 Spielen das Team mit den meisten Plays über 50 Yards waren. 4 Stück waren es an der Zahl. Ich glaube, das nächste hat irgendwie 2 oder 3 und dann ganz viele Teams mit 1 oder so. Und die Vikings hatten 3, glaube ich. Aber das waren ja zweimal, also einmal Busted Coverage, McCollins, dann das Ding auf Ford, okay. Dann der Ball auf Wilson, der von den Ravens alleine gelassen wird, und das Ding von Waddle. Also es ist, das, was die Dolphins offensiv spielen, es hat seine Gründe, warum die Dolphins das so spielen, gar keine Frage. Und ich sehe Tua auch noch ein bisschen positiver, als es der immer noch der Narrativ in den Medien ist. Aber das Tua hat, ich glaube, keine Ahnung, inzwischen wahrscheinlich über 500 irgendwas Yards durch RPOs. Der hatte vor dem Spiel waren es irgendwie 474 oder so. Und der nächste, ich glaube, es war Justin Herbert oder Joe Burrow, die hatten 300, also es waren so ungefähr 150 Yards oder so dazwischen. Und Tua hat aber halt 3-4 Spiele weniger gespielt. So, das muss man schon einfach anerkennen, ja, dass diese Offense, und wenn man diese Offense dann nicht mag und sowieso eher zu den kritischen Leuten gehört, dann kann einem so ein Begriff halt rausrutschen. Man muss, also, ich verstehe das und ich finde es auch nicht geil, dass es so beschrieben wird, aber ja, wenn ich etwas nicht ästhetisch finde, und dann kann mir sowas rausrutschen, ob ich es dann, wie ich es bewerte, ist nochmal eine andere Frage, aber ja. Mein,
ja, so. Nee, kann's nicht, das kann dir nicht rausrutschen. Wenn es dir nicht gefällt, sagst du, gut, ist nicht meine Spielweise, gefällt mir nicht, bla bla bla, ist erfolgreich, schön und gut, ab dafür, aber nicht sowas. Ne, das ist, wie gesagt, das ist 3 Uhr morgens, 3
Ja, aber fühl dich doch nicht so davon angegriffen.
Ich würde mich auch davon angegriffen fühlen, wenn derjenige, der das jetzt geschrieben hat, damit die Offense der, weiß ich nicht, der Vikings oder was weiß ich beschrieben hätte. Mir passt es einfach generell nicht, dass das Niveau so dermaßen nach unten gedrückt wird, weil das haben die alle nicht nötig. Ne? Das sind ja alles Experten scheinbar. Und die können sich tatsächlich dann mit Sprache auch so ausdrücken, dass es nicht so weit nach unten rutschen muss. Wie gesagt, das ist Kneipe 3 Uhr morgens mit drei Promille auf dem Kessel. Da sage ich zu meinen Kumpels, ja, bla bla, wat ein Gewichse. Da sage ich das. Aber nicht in einem öffentlichen Blog, den jeder lesen kann. Sorry, geht überhaupt nicht. Würde ich nicht mal in einem subjektiven Podcast, den wir hier machen, sagen.
Du hast es ja gesagt.
Ja, da sind ja Anführungszeichen dabei. Ist ja ein Zitat. Deswegen habe ich das ja extra erwähnt.
Oh, herrlich. Micho, was sagst, möchtest du dazu was beitragen?
Ja, also ich habe es nicht gelesen. Ich kann grundsätzlich verstehen, dass Tobi sagt, von wegen, die Ausdrucksweise muss in Medien eigentlich nicht sein. Ich kann Tobis Aussage nachvollziehen, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, wir selbst waren zum Teil, auch zum Teil vor Podcast-Zeiten, also ich zumindest, lange Zeit nicht zimperlich, was andere Teams angeht, namentlich vor allen Dingen auch die Patriots. die sich ständig darüber aufgeregt haben, warum Brady so geil als so geil dargestellt wird, weil er, ja, er hat wieder einen 3-Air-Yard-Pass-Slant geworfen auf Edelman, der daraus den Rest gemacht hat und deswegen, oh ja, und noch ein schöner 2-Yard-Pass, so nach dem Motto. Da gibt's ja sogar YouTube-Videos, wie jemand das dementsprechend mit einer dementsprechenden sexy Stimme quasi versucht zu verarschen. Auch das ist despektierlich. Und dann muss man gucken, wo der Football in Deutschland herkommt. Wir haben unsere Meinung zu RAN NFL. Wir können ganz klar sagen, von wegen, dass wir RAN NFL mittlerweile entwachsen sind. Die Diskussion hatten wir ja schon mal. Ich meine nicht live in dem Podcast, sondern eher danach. Muss auch anerkennen, dass RAN NFL mit genau so einer Ausdrucksweise und genau so einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, flapsigen Art, die mittlerweile immer mehr hoffähig wird, tatsächlich auch den Football in Deutschland bekannt wird. Das heißt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber in einem gewissen Maße gehört diese Sprache oder dieses Flapsige mittlerweile zum American Football in Deutschland dazu. Und das muss man dann akzeptieren. Und wer da mit dem Strom schwimmen will, also wer zumindest auf diesem Erfolg so ein bisschen auch mit teilhaben will, kann sich davon nicht ganz frei machen. Das mag sein, dass einzelne Ausdrücke jetzt nicht gerade, ja, dass wir die nicht gerade als toll erachten. Auf der anderen Seite dürfen wir uns auch nicht nochmal 50 Jahre älter anhören, als wir sind. Und müssen halt einfach akzeptieren, dass das mittlerweile zumindest in einem gewissen Maße dazugehört. Ich finde es aber trotzdem richtig, dass Tobi da zumindest mal darauf hinweist, dass es nicht unbedingt immer so sein soll oder sein muss. Ich finde, es ist jetzt aber auch kein Staatsakt.
Wunderbar. Dann kommen wir vom RPO Kurzpassgewichse, so hat es, glaube ich, geschrieben.
Ja, das ist reinstes RPO Kurzpassgewichse, was Miami.
Das ist aber, ich hab's gerade offen.
Miami ist jetzt 6-7 und hat damit wieder leise Wildcard-Hoffnung, aber auch das Spiel gegen die Giants
ist ja gut, ist ja gut.
Confidence Booster, das ist reinstes RPO Kurzpassgewichse.
Ja, aber du hörst ja und der Satz geht ja weiter. Und die Analysten haben alle recht, wenn sie Tours Entwicklung kritisch sehen. So, ist okay. Damit siehst du aber auch, dass halt da einfach eine Meinung, also du wirst diesen Narrativ da nicht mehr ändern können.
Ja, nein, ich meine, ich finde es nur halt schlimm. Soll er den ersten Halbsatz einfach weglassen? Da hat da keiner ein Problem mit. Die Sprache an sich, die ist so, oh, das kotzt mich an. Ne, also das ist schlimm, ja. Wenn ich als ernsthafter Experte, vielleicht auch sogar noch mit einem neutralen Anstrich, jetzt nicht auf ein Team bezogen, dass man Fan von einem Team ist und das andere Team damit abqualifiziert, sondern wenn man so eine Overall-Übersicht machen will und ein neutraler Beobachter sein will, dann kann ich nicht eine Mannschaft so dermaßen abqualifizieren, indem ich das als Kurzpassgefixe bezeichne. Das geht einfach nicht. Soll er den Scheiß weglassen? Ganz ehrlich. Ne? Schreibt da, die Analysten haben alle recht, wenn sie Tuas Entwicklung kritisch sehen. Er hat da recht. So geil, ne? Geil. Erster Halbzeit weg, kein Problem. Aber das ist polemisch. Das ist, wie Micho sagt, im schlimmsten Falle Populismus. Und das muss ich nicht haben. Ganz ehrlich. Und es gibt auch Gründe, warum ich mir bei RAN keine Footballspiele mehr angucke, sondern The Zone oder den Game Pass wähle. Weil da wirst du so ein Wort nicht hören.
Ja gut. Challenge accepted. Ja, Adrian kommentiert ja heute wieder Vikings. Also, wenn ihr das hört, hat er es kommentiert. Frag ihn doch einfach mal, was er vom
was er vom APO Kurzpassgewichs hält.
Ja, herrlich. Love it. Ich glaube, ich muss die Folge definitiv wahrscheinlich ab 18 machen jetzt, oder? Ich weiß nicht, ist das ein Ausdruck, der ab 18 ist? Schauen wir mal. Ich weiß nicht, Micho, du als Lehrbeauftragter?
Wenn du dir meine Schüler anhörst, ist das definitiv nicht ab 18.
Okay. Nee, da ist das ab 6 oder so.
Okay, gut. gut, wunderbar. Nee, aber kommen wir doch zurück zum Spiel, Tobi.
Ja. Hat mir am Anfang nicht gefallen. Ich hatte am Anfang auch größte Bauchschmerzen. Ich hatte vor dem Spiel das so als Trap-Game in Anführungszeichen für die Miami Dolphins bezeichnet. Die Giants sind ja nun mal ohne ihren Starting Quarterback angetreten. Der hat Nacken, hat immer noch Nacken. Die sind aufs Feld gestiefelt mit Mike Glennon. Ich glaube, einen Starting-Record von 6 zu 28 oder so. Also jämmerlich. Aber das hat am Anfang bei Mike Glennon gar nicht so verkehrt ausgesehen. Also der hat es am Anfang noch relativ gut gemacht. Die Giants haben über das Spiel hinaus auch relativ viel liegen lassen. Ich kann mich da an eine Situation erinnern. Ich glaube, auf Golladay war es. Wenn er den fängt, naja, dann hat er das Feld vor sich und dann machen die einen Touchdown und dann sieht die ganze Sache anders aus. Aber im Laufe des Spiels wurde deutlich, dass Mike Glennon kein guter Starting Quarterback ist und dass, wenn er Druck bekommt, und der ist im Laufe des Spiels immer stärker zu ihm durchgekommen, dass da einfach die Offense der Giants so limitiert ist, dass unsere Defense in der Lage ist, an einem Tag, an dem sie sehr gut, aber nicht Elite gespielt hat, in der Lage ist, solche Offenses zu dominieren und die nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ich glaube, das Weiteste, meine ich, was die Giants geschafft hätten, wären, sind, glaube ich, an unsere 19 gekommen oder so. Also da war relativ wenig. Man hatte das ganze Spiel über nicht so den Eindruck, als dass die Giants dieses Spiel hätten gewinnen können. Und das hat mir am Anfang des Spiels noch ziemlich Sorgen und ziemlich Bauchschmerzen gemacht, weil, und da komme ich jetzt zu unserer Offense, weil die am Anfang auch nicht so ins Rollen gekommen ist. Die ersten zwei Drives waren 8 Plays und 3 Plays jeweils mit mehr oder weniger Erfolg und dann einem Punt. Der dritte Drive war dann derjenige, der uns ein Field Goal im zweiten Quarter eingebracht hat. Also das sah am Anfang auch nicht so gut aus, aber es gab Drives und da muss man sagen, im vierten Quarter haben wir es wieder mal gezogen und Tua hat mal wieder besser gespielt als davor. Klar, man hat bis zur Halbzeit 10 Punkte gemacht. Die nächsten 4 Drives waren dann aber jeweils Punts und ich hatte die Befürchtung, dass das wieder so ein Spiel wird, wo man einfach den einen Score oder den einen guten Drive, den man braucht, um dieses Spiel dann auch wirklich sicher zu machen, nicht macht und dass es dann hinten raus eine blöde Aktion wieder braucht, dass die Giants in Führung gehen. Deswegen war ich lange Zeit des Spiels sehr unruhig und habe Blut und Wasser zu Hause geschwitzt, weil das Running Game war wie immer quasi nicht existent. Die O-Line war weniger schlecht, als ich sie schon gesehen habe, aber weit davon entfernt, gut zu sein. Was gut getan hat, war, dass Devante Parker wieder da war, der einen ganz wichtigen Catch gemacht hat. Und ich bin mir nicht sicher, aber der Gegner kam durch eben seine, auch durch die Verletzungsgeschichte, nie für einen Sieg in Frage. Es war ein ungefährdeter und verdienter Sieg. Das heißt aber nicht, dass das Spiel gut war.
Okay, Micho, deine Einschätzung zum Spiel gegen die Giants.
Ja, ich kann mich da ein bisschen Tobi anschließen. Also das Spiel war nicht gut. Es waren zwei schwache Mannschaften. Und von den zwei schwachen Mannschaften waren wir die bessere. Vor allen Dingen zwei Gründe spielen da eine Rolle. Das eine ist, dass unsere Defense sich wirklich wieder komplett gefangen hat. Und mit einer schwachen Offense kommt man gegen diese Defense auf keinen Fall an. Selbst wenn die Defense nicht herausragend spielen sollte. Sie hat aber diesmal wieder sehr, sehr gut gespielt. Und das zweite ist, dass die Offense mit Tua, mit kurzen Pässen, ja, zumindest funktionabel ist und insofern uns zumindest eine gewisse Grundlage bietet, dass wir den Ball langsam aber sicher bewegen können. Zumindest gegen gegen Defenses, die mittelmäßig sind. Da darf nicht viel bei schief gehen, weil wir halt nicht diese riesen Raumgewinner haben. Und du hast es vorhin auch angesprochen, Nico, ich habe nie das Gefühl bisher gehabt, dass Tua einfach hingehen könnte und sagen könnte, okay, jetzt brauche ich mal eben einen 20-Yard-Play und das mache ich jetzt mal eben mit meinem Arm. Das heißt nicht mit Yards after Catch, sondern ich werfe den Ball, was weiß ich, 18 Yards tief und ich scrolle aus der Rolle aus der Pocket raus und werfe 18 Yards tief an die Line, an den First Down Marker, weil wir so weit hinten liegen oder sowas, und dann wird der andere den Pass fangen. Das habe ich zum Beispiel nicht das Gefühl, dass Tua das kann. Das ist tatsächlich ein Problem und das macht das Ganze relativ schwierig. Was mir aufgefallen ist in dem Spiel, eine Geschichte, die wir lange Zeit nicht mehr besprochen haben, ist, dass unser Punting Game, also unsere Special Teams und da speziell unser Punting Game sehr, sehr gut war. Wir haben nämlich den Kampf um Field Position gewonnen. Michael Palladi hat relativ gut gepuntet. Ich glaube, knapp 48 oder knapp über 48 Yards im Schnitt. 3 inside der 20 gebracht. Das finde ich schon sehr gut. Zwar hat Jason Sanders ein Field Goal verschossen, aber die Diskussion können wir ja auch gerne wieder aufmachen. Ich bin der Meinung, dass Jason Sanders weiterhin nicht über jede Kritik erhaben sein sollte, aber dass wir nicht darüber diskutieren sollen, sollten ihn dementsprechend auszuwechseln oder sowas. Ja. Und unser Pass Rush hat einfach gezeigt, dass gegen eine O-Line wie die der Giants, dass sie da problemlos durchkommt. Wenn ich mir jetzt das Passspiel angucke, muss ich sagen, hat Tua den Ball wie immer gut verteilt. Er scheint keinen wirklichen Lieblingsreceiver zu haben. Das heißt, er nimmt tatsächlich auch Yards problemlos zu anderen Receivern und wartet nicht immer, dass sein Receiver frei ist. Und da möchte ich ganz besonders vorheben, Hunter Long hat er hätte seinen ersten Pass für uns gefangen. Über 8 Yards, einziges Target hat er gefangen, fand ich sehr schön. Isaiah Ford wurde übrigens, das möchte ich auch mal erwähnen, einmal angeworfen, hat diesen Catch auch gemacht für 2 Yards und einen Touchdown. Ich würde sagen, wie gesagt, die Rolle, die er dort einnehmen soll, die ist gut. Diesmal war Rick Collins nicht derjenige, der so wahnsinnig weit vorne war, sondern sind andere Spieler gewesen, die es gemacht haben. Aber nochmal, ganz wichtig ist, wir bewegen den Ball konstant, sind aber nicht in der Lage, glaube ich, wenn wir in lange Third Downs kommen, da dementsprechend zu reagieren. Und das sehe ich halt als Problem an. Der Sieg war relativ ungefährdet. Jetzt haben wir Chancen auf Playoffs. Ich mache mich jetzt, glaube ich, sehr unbeliebt, wenn ich sage, ich glaube, dass wir leistungsmäßig nicht unbedingt was in den Playoffs zu suchen hätten. Und man muss sagen, dass wir bei den letzten Siegen, die wir gehabt haben, bei den 5 Siegen in Folge, bis auf die Ravens in meinen Augen jetzt nicht unbedingt starke Gegner hatten. Das heißt, wir haben da auch stark vom Schedule profitiert. Während ich sagen würde, dass wir auch bei den ersten anderen 8 Spielen, beziehungsweise 7 Spielen, die wir verloren haben, jetzt auch nicht die Übergegner hatten. Und das zeigt, wo wir leistungsmäßig ungefähr stehen. Was ich schade finde. Und mir macht halt die Entwicklung ganz einfach von Tua Sorge, weil ich allmählich nicht mehr glaube, dass es nur am Playcalling liegt, sondern dass das Playcalling auch so aussieht, weil Tua es anders nicht hinbekommen wird. Und das limitiert uns extrem.
Ich glaube, das war's. Interessante Punkte. Also das mit den leichten Gegnern finde ich ein bisschen irreführend, weil wir gegen eine Top-5-Defense gegen die Panthers gespielt haben und denen halt nicht nur irgendwie 5 Punkte eingeschenkt haben, sondern halt ein paar mehr. Dementsprechend bin ich da jetzt nicht ganz bei dir. Wenn du in der Top-Defense 33 Punkte, beziehungsweise es war ja eine, aber über 20 Punkte einschenkst, ist das halt für die Offense zumindest schon mal eine schöne Geschichte. Was man nochmal sagen muss.
Du solltest auch erwähnen, dass die Giants keine schlechte Defense haben. Also beim besten Willen
nicht. Nein, aber es ist halt, die sind tatsächlich in der Passverteidigung gar nicht schlecht. Ja, das ist richtig bei den Giants, gegen den Lauf, also sind eigentlich gegen den Lauf etwas schlechter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber es ist halt, ja, nicht auf dem Niveau, wo die Panthers waren. Klar, es ist eine gute, aber jetzt keine.
Da muss ich aber direkt was zugegen sagen. Also ganz kurz, das mag sein. Allerdings wird jede Defense strugglen, auch unsere Defense wird strugglen, wenn die Offense nicht funktional genug ist, um lang genug auf dem Platz zu bleiben. Und das war sowohl bei den Panthers als auch bei den Giants in der Regel der Fall. Und deswegen haben wir dann dementsprechend, da konnte die Defense auch gar nicht ihr Potenzial entfalten. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Deswegen sind diese Teams insgesamt gesehen für mich auch nicht unbedingt weiter oben anzusiedeln. Trotz der vermeintlich guten Defense.
Naja, sie sind ein durchschnittliches Team und die bessere Hälfte ist die Offense, ist die Defense. Die haben eine Top 10 Defense nach der Statistik und man sollte das jetzt nicht zu klein reden. Das hat mich während des Spiels schon immer genervt, dass die Leute auf den Rekord der Giants geguckt haben und gesagt haben, gegen die machen wir 30, 40 Punkte, keine Ahnung, irgendwas. Die sind doch so schlecht, gerade wo Daniel Jones nicht dabei sind. Ja, von wegen sind die nicht. Die Eagles haben gegen die letzte Woche, ich glaube, 8 Punkte gemacht oder so. Und redet das mal nicht so klein. Die haben mit Bradbury, mit Xavier McKinney, mit Aziz Ojulari, mit Quincy Roach, die haben schon gute Spieler in der Defense dabei, die auch teilweise fast die ganze Zeit auf dem Platz waren. Also man muss das schon richtig einordnen. Natürlich sind sie nicht die Übermannschaft, aber sie sind auch nicht so schlecht, wie man sie reden will. Also die zweite New Yorker Mannschaft ist defensiv ein bisschen schlechter aufgestellt.
Ja und nein. Also ja, doch sind sie. aber es ist, wie gesagt, also ich finde dieses schlechte Gegner, gute Gegner Gerede in der NFL einfach, das stört mich. Mich persönlich, weil es ist, da verlieren die gegen die und die gegen die. Also es gibt ja jedes Jahr diesen Circle. Also im Prinzip kann jede Mannschaft jede schlagen, weil jede Mannschaft irgendwo einmal gewinnt. Der Circle ist natürlich nicht komplett, wenn ein Team gar nicht gewinnt. Aber dadurch, dass die Lions jetzt gewonnen haben, gibt es den Circle, ich weiß gar nicht, wie er heißt, dieses Jahr auch wieder. Das heißt, du kannst es so drehen, dass die Lions haben gegen die gewonnen, dann haben die gegen die gewonnen, die haben gegen die und so weiter und so fort, bis du am Ende wieder bei dem Team angekommen bist, was die Lions dann geschlagen hat. So, das nur dazu. Also, ich bin inzwischen bei der NFL gerade dieses Jahr extrem vorsichtig, was ja schlecht und nicht schlecht. Also ich für unsere Verhältnisse spielen wir aktuell einen offensiv gar nicht so schlechten Football und defensiv sind wir einfach wieder da. So, das dazu. Zu dem Spiel an sich. Tua fand ich erst nicht gut. Also da sind mir ein paar Dinger wieder etwas zu hoch gewesen, wo ich so manchmal so, oh, bitte nicht, nein. Aber ansonsten war das sehr gut. Wir arbeiten viel mit RPOs. Ja, Tua ist der Quarterback mit der höchsten Prozentzahl an RPO-Plays. Auch das ist, oder Play-Action im Generellen. Also von daher passt. Aber das ist das, was wir, es geht nicht anders. Tua ist in seinem, ganz, Tua ist bei Dropback, ganz normaler Dropback, EPA per Play, ist er Nummer 6 in der Liga. Da sind Aaron Rodgers.
EPA erklären per Play. Ich weiß nicht, ob damit alle wieder was anfangen können.
Ja gut, das haue ich doch jede Woche raus. Also Expected Points Added per Play. Es ist ja so, ich glaube, gibt's nicht, Tobi, auf der Homepage des EVs sogar einen Artikel dazu?
Ja, ich glaube schon.
So, expected points added per play. Jeder Spielzug, es gibt eine Matrix, wo jeder Spielzug quasi Punkte bekommt, die das ja aufwerten. Man kann sich halt vorstellen, einen 5-Yard-Pass bei 3. und 15 an der eigenen 10-Yard-Linie sind halt expected points added sehr gering. Wenn man aber einen 5-Yard-Pass an der 4-Yard-Linie macht für einen Touchdown, dann sind das halt mehr Expected Points Added per Play. Also es ist jeder Spielzug, da kommt es drauf an, was ist es für ein Spielzug, wie ist die Situation der Spielzüge, also welches Down, wie sieht die Yardage aus und so weiter und so fort. Also es ist dann, da gibt's ein, zwei Artikel, die das sehr, sehr gut erklären. Das ist jetzt wirklich nur sehr, sehr kurz gehalten. Und ja, das ist halt Tour in der Pocket, also einfach in der Pocket stehen als Passer, ist er bei EPA per Play auf Platz 6. Was schlussfolgere ich daraus? Dass, wenn wir es schaffen, die Pocket mal länger als 2 Sekunden aufrecht zu erhalten, wie es zum Beispiel bei dem langen Ball auf McCollins gegen die Jets war. Ich weiß, McCollins musste sich umdrehen und so weiter und so fort. Und ja, Tour hat nicht den Arm für 50, 60, 70 Yards Play in alle 3 Minuten. Ja, aber wenn er Zeit bekommt, dann bringt er die Bälle ganz genau auch über 20, 25 bis zu 30 Yards in diesem Fenster sauber an. So, und das ist für mich gar, also da mag man mich jetzt naiv und das auch sehr positiv sehend bezeichnen, ja, aber das ist etwas, was Tua leisten kann. Natürlich braucht er dafür bessere Umstände. Er ist nicht Patrick Mahomes, der off-Plattform, also der quasi selbst, das haben wir auch schon gesehen, Patrick Mahomes steht in der Luft. Das heißt, er hat keine Möglichkeit, mit den Füßen, mit den Beinen zu arbeiten, mit der Hüfte zu arbeiten. Das heißt, er wirft mal eben aus dem Handgelenk, aus dem Arm, einen 50-Yard-Pass. Das wirst du bei Tua nicht sehen, es sei denn, er geht jetzt direkt nach der Saison, geht er nur noch pumpen. Dann vielleicht. Ja, aber dann verliert er wahrscheinlich die Genauigkeit. Aber die Sache ist doch die, Tuas Genauigkeit ist aktuell sehr, sehr gut. Also seitdem er von der Verletzung zurück ist, ist die einfach sehr, sehr gut, wie er die Bälle zum Großteil platziert. Natürlich, da sind ein, zwei Geschichten drin, die hat aber jeder Quarterback in jedem Spiel. So, das ist jetzt nicht, dass das was Krasses ist. Er hat, was ich auch sagen muss, diese krassen Fehler, die er am Anfang der Saison hatte, wo er Nonsense Interceptions geworfen hat, wo du dachtest so, what the fuck, was hat er da gesehen? Die hat er aktuell nicht. Zumindest nicht. Und auch die Turnover-worthy Plays sind weniger geworden. Ja, das ist halt, das ist erstmal wichtig. Dazu natürlich unterstützen wir inzwischen mit dem Play-Calling-Tour auch. Das ist ein bisschen besser geworden. Dadurch kaschieren wir das, was die O-Line macht, weil auch diese Woche hat die O-Line super wenig zugelassen, obwohl wir gegen eine sehr starke Front der Giants gespielt haben. Das liegt nicht daran, dass die O-Line jetzt so viel besser geworden ist. Klar, es gibt Improvement. Ich möchte hier Robert Hunt einfach mal herausheben, der jetzt 2-mal in Folge, ich glaube, nur 1 oder 2 Pressures zugelassen hat. Das ist einfach gut. Ja, aber das ist, die anderen profitieren quasi auch davon, dass Tua halt den Ball sehr schnell und sehr gut los wird. Und eben, er kommt schneller durch seine Reads. So, für mich ist, das ist auch ein Narrativ, wo ich dem einen oder anderen Experten sagen muss, nope, es ist nicht so, dass Tua ein One-Read-Pony ist. Ja, man unterstützt ihn und ja, es gibt One-Read-Plays. Und zwar wahrscheinlich mehr als im Durchschnitt der NFL. Aber come on, es ist bei weitem nicht mehr so, dass Tua nur einen Read und dann in Panik verfällt. Ist nicht so. Auch da hat er gelernt. Und das sind so viele Punkte, die bei Tua inzwischen dazukommen, wo ich sage, wenn Tua ist kein Quarterback, der viel alleine macht. Aber wenn wir bei Tua, und das ist das Ceiling, was Tua hat, ist Drew Brees. Ja, und schauen wir da einfach, wo es hinführt. Er wird es nächste Jahr noch bekommen. Wir müssen an der O-Line arbeiten. Das ist uns allen klar. Aber dann kann das was werden. Ja, und das, natürlich, und das reicht uns nicht, und das reicht. Nein, aber kann Tua zu dieser Person werden, die pro Spiel über 70% der Bälle anbringt, ja, die auch mal etwas erzeugen kann, weil das ist noch das, was zu wenig da ist. Da muss er noch ein bisschen was machen. Macht er, aber zu wenig. Und dann müssen wir weiterschauen. So, das war jetzt ein etwas längerer Tour-Exkurs, entschuldigt. Aber das musste ich jetzt irgendwie mal rauslassen, weil dieser Narrativ, und das hat Mike Gesicki ja auch in der Presse gesagt, jetzt in der Presscon, dass der Narrativ sich so ein bisschen ändert. Und das ist das Schöne. Das ist einfach das Schöne. Und da wünsche ich mir von dem einen oder anderen, dass er da vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr hinschaut. Aber gut, das ist was anderes. Let's see. So, das eine. Die Offense wird extrem von Jalen Waddle getragen. Freut mich zum einen. Zum anderen finde ich das so ein bisschen fraglich. dem Rookie so, also finde ich cool, dass der Rookie so viel Verantwortung hat, aber sollte ein Rookie so viel Verantwortung haben? Ich weiß es nicht. So, O-Line war gut, also war okay, ja, wir haben nicht viel zugelassen, aber das aus den bekannten Gründen, das lag nicht unbedingt an Austin Jackson und Jesse Davis. Übrigens, Michael Dieter kommt wieder und das sieht mit den Snaps auch gleich viel besser aus. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wenn wir können auch Center wen draften. Es gibt keinen Center in der Free Agency bisher, wo ich sage, dass wir den holen sollten. Dementsprechend Michael Dieters Improvement overall ist anzuerkennen. Ja, es ist durchschnittlicher NFL-Center inzwischen. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und dementsprechend passt das für mich. Das zur O-Line. Komme ich wieder zum Receiving Game. Ja, Jalen Waddle war natürlich wieder da, aber auch er hat einen Drop, der quasi ein Touchdown hätte werden können, weil der war wieder so gut von Tua platziert, genau in den Lauf. Da wäre Jalen Waddle mit seinem Speed wahrscheinlich weg gewesen. Devante Parker kommt wieder. 5 Bälle, 5 Receptions, 62 Yards und einmal richtig stark im letzten Viertel gegen Logan Ryan, ja, der jetzt vielleicht auf Quarterback wechseln will, man weiß es ja nicht. Ja, aber das sind so Sachen, Albert Wilson bekommt auch wieder Bälle, ja. 7 Targets, 4 Receptions, 26 Yards, 22 davon after catch. Das ist einfach gut. So langsam jetzt, wenn die Receiver wiederkommen. Wir haben Jalen Waddle und Albert Wilson, die in Motion gut sind. Wir haben Devontae Parker und Mike Gesicki, die nie Separation kreieren werden wahrscheinlich, aber dafür halt in den Jumpboards sehr, sehr gut sind. Und ja, was Devontae Parker da wieder gezeigt hat, war einfach stark. Kann ich persönlich anders sagen. Übers Laufspiel, ich weiß nicht, wollen wir wirklich übers Laufspiel reden? Ich glaube nicht, ja. 25 Versuche für 68 Yards, das ist halt ein non-existentes Laufgame. Du läufst halt, weil du läufst. Nicht, also, ja, ist halt so. Und ja. Dann die Defense. Es war, am Anfang war ich so ein bisschen, boah, krass, wie Mike Lennon da durchgeht. Also, was er für Bälle gespielt hat zum Teil, war echt so, krass. Huhuhu. Ja, und dann wurde es halt nicht besser. ja, Byron Jones war ab und zu ein bisschen, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, ist dann aber stark zurückgekommen immer wieder, hat sich reingekämpft in die Partie, war gut. Shane Phillips hat auch wieder sehr gut gespielt. Javon Holland muss ich nichts mehr zu sagen. Alter, Javon Holland ist einfach bester Safety, bester Secondary Player aktuell der Rookies. Ja. Elaine Roberts muss ich auch mal loben. Der macht sich die Saison deutlich besser als letzte Saison. Spielt nicht überragend, aber immerhin. Ja, also es ist besser, als ich vor der Saison erwartet habe. Das soll ja auch mal hier gelobt sein. Eine Enttäuschung, gab es in dem Spiel, Emmanuel Ogba hat keinen weiteren Pass an der Line of Scrimmage irgendwie runtergeschlagen. Demnach ist sein 7-Spiele-Streak vorbei. Das war ein bisschen schade. Oder waren es 7 oder 6? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es war auf jeden Fall viel. Ja, Tobi?
Dennoch geht der Miami Dolphins Streak ja weiter, weil wir haben es ja trotzdem geschafft, an der Line einen Pass runterzuschlagen. Es war jetzt zwar nicht Ogba, aber ich glaube Adam Butler, meine ich.
Ja, es dürfte Adam Butler gewesen sein, ja.
Von daher, das Team geht weiter und Ogba kann im nächsten Spiel dann weitermachen. Also das ist eine Stärke der Dolphins, die in dieser Saison dazu führt, dass wir da ligaweit führend sind. In der Statistik.
Ja, es ist einfach gut. Dazu hat die Defense 22 Run-Stops, also 22 Countable Run-Stops gehabt, das heißt innerhalb der zwei Yards an der Line of Scrimmage. Natürlich könnten das auch Shared Tackles sein, das ist genauso wie bei den Pressures, aber immerhin. Apropos 22, genauso viele Pressures hat PFF auch gezählt. 5 Stück alleine von Jalen Phillips. Die 2-6, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, einfach wieder sehr, sehr gut. Die Defense kommt wirklich langsam wieder ins Rollen. Ich mag's, ich liebe es. Ja, es war für mich insgesamt, muss ich sagen, ein Spiel, was mich jetzt, zwischenzeitlich war ich wirklich so, okay, fahren wir jetzt wieder in das Loch zurück. Aber, und das muss man auch sagen, so schlecht es ab und zu aussah, nach dem ersten Viertel. So gut sieht es inzwischen im letzten Viertel auch aus. Also inzwischen Tour im vierten Viertel ist stark. Der hat die Ruhe weg, der kann sich darauf fokussieren, die Games zu Ende zu spielen. Und das ist auch was mir positiv aufgefallen ist. Es war eben dieser der letzte Drive, der noch ein bisschen länger ging für das Field Goal am Ende, wo die Dolphins 3, 4 Third Downs hatten, die Tour damit einen Pass abgeschlossen hat, wo wir nicht das dritte Mal gelaufen sind und gesagt haben, die Defense regelt das schon. Nein, wir haben den Ball genommen, Tour hat den Ball verteilt, hat ihn genau dahin gebracht, wo er hin musste. Fertig. Bumm, aus. So muss das funktionieren. So. Das waren meine Worte zum Sonntag so ungefähr. Ja. Gibt es noch etwas, was ihr jetzt anmerken möchtet? Tobi, hast du noch etwas, worüber du bei dem Spiel gegen die New York Giants oder zu Hause gegen die New York Giants sprechen möchtest?
Wo du gerade Tua angesprochen hast, auch der hat einen, nicht einen Rekord eingestellt, aber er ist der erste Quarterback seit der Nummer 13, der in 4 oder 5 folgenden Spielen in Folge ein Rating von 100 oder drüber hat. Also klar, es hat auch seine Gründe, warum das so ist, aber wie du sagst, er ist gerade im vierten Viertel sehr akkurat, sehr präzise, er macht wenig Fehler und wenn er Fehler macht, dann sind das Fehler, die nicht so kostspielig sind, sage ich das mal, gerade in den letzten Spielen. Das war ja bei anderen Quarterbacks der Miami Dolphins in dieser Saison auch schon mal anders.
Ne? Also ja gut, aber ich sag mal, dass das Quarterback-Rating sollten wir jetzt vielleicht nicht als...
Ich wollte nur erwähnen, dass das so ist.
Ja, ich meine, das Schöne beim Quarterback, wenn du keine Interception wirst, hast du ja schon gewisse Baseline. Ne? Dazu darfst du nicht jeden Ball wegwerfen. Ich bin kein Fan des Quarterbacks-Ratings, muss ich inzwischen wirklich sagen. Also, ja, man kann es mal anbringen, ja, um halt so eine grobe Einschätzung zu haben, okay, dann wird er wohl keine Interception geworfen oder. Aber ja, es ist nett, aber inzwischen gibt es so viele andere Stats, dass man das QBR so ein bisschen hinten ranschieben kann, würde ich behaupten. Ich weiß es nicht. Micho, wie siehst du das? Quarterback-Rating, ist das ein Ding, worauf du dich noch verlässt?
Nee, ich bin sowieso sehr zwiegespalten. Ich sag immer, ja, Statistiken sind wichtig, um einige Dinge zu sehen, aber jemand, ich glaube, das hab ich dir auch schon mal gesprochen, jemand, der mit den Füßen im Eiswasser, mit dem Kopf im Feuer liegt, hat eine statistisch gesehen durchaus gesunde Körpertemperatur. Von daher bin ich bei Statistiken auch immer vorsichtig und sag auch immer, okay, Zahlen sind wichtig, Zahlen sagen viel aus, aber halt eben nicht alles. Und genauso ist es beim Quarterback-Rating halt eben auch. Ne? Du kannst vielleicht grob ein paar Sachen davon ablesen, aber nur weil jemand jetzt ein gutes Quarterback-Rating hat, würde ich nicht sagen, von wegen, dass er unbedingt automatisch ein guter Quarterback war. Das jetzt gar nicht mal auf Tour bezogen, sondern allgemein gesprochen.
Sehr gut. Ja, gibt es denn sonst noch irgendwas, was ihr zu diesem Spiel sagen möchtet?
Ja, ich hätte da noch was.
Ja.
Also nochmal, ich fand den Sieg soweit okay und ich gebe auch gerade dir, Rico, recht, wenn du sagst, Tua macht keine Fehler und man kriegt auch, Tua ist akkurat, alles gut und schön, aber darauf habt ihr mir tatsächlich, seid ihr mir auch zu wenig noch eingegangen, weil ich habe folgendes Gefühl gehabt, wenn man irgendwann an der Stelle steht, dass man zum Beispiel im vierten Viertel 2 Touchdowns holen muss und dementsprechend anders spielen muss, glaube ich nicht, dass wir von Tua, oder habe ich im Moment nicht das Gefühl, so rum muss ich sagen, dass wir von Tua das bekommen, was wir brauchen. Und auch in dem Spiel wieder habe ich das gesagt, okay, wir waren in Führung, wir konnten dieses Kurzpassspiel gut durchziehen, die Defense hat das Ganze noch zusätzlich getragen, dann passt das, dann ist das auch ein perfekter Gameplan, muss ich auch sagen. Da hätte ich auch kein Problem damit, wenn wir einen Patrick Mahomes da stehen hätten, der dieses RPO-Kurzpass-Gespiele tatsächlich durchführt. Das ist tatsächlich unabhängig vom Quarterback. Das Problem fängt halt dann an, wenn das nicht mehr reicht. Und da weiß ich nicht, da habe ich immer noch keine endgültige Antwort drauf, wie es mit Tua aussieht. Du hast vorhin gesagt, Rico, wenn er in der Pocket die Zeit bekommt. Das ist aber bei vielen so, wenn die in der Pocket die Zeit bekommen. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist ja, wenn er auf dem Feld improvisieren muss, quasi, und dann die Plays machen muss, die Plays selber kreieren muss, da habe ich dann doch mittlerweile meine starken Zweifel. Ich habe das lange Zeit aufs Playcalling geschoben, aber gerade nach dem Spiel muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass man auch so spielt wegen Tua und nicht, dass Tua da von dem Play, von dem Gameplan und vom Playdesign eingeengt wird. Das ist mir
naja,
das als Ergebnis von diesem.
Das Problem ist aber, wodurch wird die Offense denn limitiert? Also, das ist mein Problem tatsächlich. Viele andere Teams haben auch schlechte O-Lines, gar keine Frage. Wir haben mit Abstand die schlechteste, gar keine Frage. Aber was kommt dazu? Ein Joe Burrow und ein Justin Herbert hatten letzte Saison auch schlechte O-Lines. So, Tua kam aus einer Verletzung, das halten wir ihm zugute. Letzte Saison. Gar keine Frage. Vollkommen fair und vollkommen richtig. Was Justin Herbert aber out of structure geschaffen hat, was er diese Saison teilweise nicht schafft, weil man ihn nicht so direkt von der Kette lässt, ist ja wieder was anderes. Aber wie würden andere Quarterbacks hinter dieser Line aussehen? Mich hat es beeindruckt im ersten Spiel von Mac Jones, wie er dem Druck entgegengegangen ist, also wie er trotzdem ruhig geblieben ist. Ja, ich krieg gleich voll auf die Fresse, den Ball aber angebracht hat. So, das siehst du bei Tour nicht, ja, also nicht in dem, wie ich es da gesehen habe. Das muss man einfach anerkennen. Und da muss Tour besser werden. Aber die Frage ist doch, Mac Jones kann dieser Line so weit vertrauen, dass er sagt, okay, ich steck jetzt mal weg. Aber er geht nicht in den Snap rein und sagt, boah, scheiße, ich krieg Druck. Ja, und jetzt kommt Tour in diesen Flow rein mit den RPOs, mit den Rollouts und so weiter und so fort, dass er ein bisschen mehr Zeit sich kaufen kann. Er ist immer noch ein Top 3 Quarterback, was die Time to Throw angeht. Ja, ich glaube, wer war vor ihm? Tom Brady war vor ihm, Mac Jones war hinter ihm und ich weiß nicht, wer ein 1 war. Ich war Kyler Murray, nee, ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Und das ist halt, das kann er. Und das ist ja auch diese Identität, der den Ball schnell raus. Die Frage, die ich mir aber stelle, Micho. Glaubst du, dass viele andere oder das jetzt, ich sag mal Patrick Mahomes, würde der, wenn du den jetzt in die Dolphins Offense stellst, würde ein Patrick Mahomes oder wie viel besser würde ein Patrick Mahomes diese Offense machen, weil er mit dem Druck besser umgehen kann?
Ich glaube, das ist die falsche Frage an der Stelle. Die Frage, die du stellst, geht gerade an dem, was ich gesagt habe, vorbei. Grundsätzlich glaube ich, dass auch ein Patrick Mahomes hinter dieser Line Schwierigkeiten hätte. Ja, ich glaube, dass ein Patrick Mahomes vielleicht das Kurzpassspiel hinbekommen könnte, wobei, das hat Adrian ja bei den Chiefs zum Beispiel gerne mal analysiert, dass Patrick Mahomes da die Geduld für fehlt, das zu machen. Also auch der hat seine Schwächen, ja, keine Frage. Mein Problem ist aber, und das sehe ich unter einem vielseitigen Quarterback, ich glaube, dass Patrick Mahomes rein technisch dazu in der Lage wäre, dieses Kurzpassspiel auszuführen und diese Big Plays selber zu kreieren, wenn er dementsprechend Druck bekommt, wenn er aus der Pocket raus muss, wenn es gefragt ist. Und bei Tua bezweifle ich halt eben den letzten Punkt. Das heißt, beide hinter derselben O-Line, da glaube ich, dass Tua wahrscheinlich sogar beim Kurzpassspiel etwas besser ist, aber eindeutig bei den Big Plays dementsprechend oder bei dem Selbstkreieren, bei dem vertikalen Game verliert. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, das vertikale Game ist wichtig. Du bringst immer Drew Brees als Beispiel. Und das finde ich auch vollkommen legitim und auch okay, weil Drew Brees auch größtenteils über das Kurzpassspiel kam. Auch ein Tom Brady kommt viel über das Kurzpassspiel. Aber beide, sowohl Drew Brees als auch Tom Brady, waren in der Lage, jederzeit eine Defense zu bestrafen, vertikal zu bestrafen, wenn sie sich zu sehr auf das Kurzpassspiel fokussiert haben. Und das sehe ich bei Tua leider nicht. Und da ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich glaube zum Beispiel, dass ein Patrick Mahomes unter derselben Line, er würde nicht so gut spielen grundsätzlich, aber ich glaube auch ein Patrick Mahomes wäre halt in der Lage, trotz dieser Line, wenn man sich aufs Kurzpassspiel konzentriert, vertikal zu gehen und die gegnerische Defense damit quasi zu bestrafen. Ich hoffe, es ist klarer geworden, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt, ja, die Frage ist halt, würdest du es unter den Umständen, die Tour hat, wie viele Quarterbacks hätten da die Möglichkeit, andere Teams vertikal zu bestrafen? Also klar, es gäbe wahrscheinlich einige, die das könnten, Die Frage ist aber halt, ja, wie sehr können sie das? Also, ja, weiß ich nicht. Es ist immer für mich ein bisschen schwer zu greifen.
Ja, das Ganze. Das ist natürlich jetzt Glaubenssache, weil wir einfach die Leute nicht in die Defense stellen können. Aber tatsächlich glaube ich, wenn ich die einzelnen Teams durchgehe, dass tatsächlich knapp 2/3 Quarterbacks in der Liga, glaube ich, dazu dann in der Lage wären, das Ganze vertikal zu machen. Das ist jetzt nur grob überschlagen. Ich müsste jetzt jedes Team einzeln durchgehen. Kann mich gleich gerne muten und das mal machen. Aber ich glaube, dass es relativ viele sind, die das eben können. Und dann muss man halt eben sagen, okay, dann muss man Tua weiter unten einsortieren, wenn man das will. Man kann natürlich sagen, okay, mir ist das vertikale Play egal. Ich gehe das Risiko ein. Unsere Defense ist so gut, dass wir dann einfach hingehen können und sagen können, ja, okay, wir verzichten auf das vertikale Spiel und Tua ist dann dementsprechend genau unser Mann, weil das reicht mir auch oder sowas. Aber das glaube ich vom Grundprinzip nicht. Das ist eine Grundphilosophie, von der man ausgehen muss. Aber ich werde mich jetzt mal muten und werde mal tatsächlich alle Teams durchgehen und werde euch dann sagen, wie viel Quarterbacks meiner Meinung nach dazu fähig wären, hinter dieser O-Line in diesem Team trotz allem die Gegner vertikal zu bestrafen.
Sehr, sehr gut. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt eine lange Aufgabe. Wir spielen natürlich in dieser Zeit jetzt ein bisschen Fahrstuhlmusik ein. Ja, düb, düb, dü, 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 düb. Ja. Obwohl das ja schon ziemlich witzig. Jetzt so 10 Minuten. Einfach entspannte Musik zu spielen, ein bisschen Smooth Jazz. Ja.
Smooth Jazz. Kannst ja. du sowas? Kannst du sowas spielen?
Ja, natürlich.
Selbstverständlich.
Ja, was fragst du denn?
Ja, das, ich frag gar nichts mehr.
Ja, das war doch Aufnahmebedingung hier im Dolphins Drive eigentlich.
Ach so,
das,
ja,
das, dachte. Weil wenn das nichts wird, dann machen wir doch eine Smooth Jazz Band auf.
Ja, dann muss ich ja meine Posaune wieder aus dem Keller holen.
Ja, siehst du, es wird großartig.
Ja, großartig. Großartig.
Ja, Tobi, aber ja, kommen wir zur O-Line. Du hast ja in der Facebook-Gruppe
19 Quarterbacks habe ich gezählt, die meiner Meinung nach dazu in der Lage wären. Das heißt, Tua wäre auf Platz 20. Ich habe dabei auch Verletzte mitgezählt, aber tatsächlich wären es dementsprechend Tua ungefähr dann im unteren Ligadrittel. Das müsste man so Pi mal Daumen sagen.
Hast du Jay Cutler mitgezählt?
Nur aktive, beziehungsweise welche diese Saison zumindest Snaps gesehen haben.
Ach so.
Wen ich zum Beispiel nicht mit reingenommen habe, obwohl ich überlegt habe, ist so ein Tyler Heinicke, weil ich ganz einfach glaube, dass der zu dem Kurzpass-Play nicht in der Lage ist. Ne? Aber ich sehe Tua da irgendwo um die Range Platz 20. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt mal eine Zahl, über die man wirklich diskutieren kann.
Ja, das ist definitiv eine Zahl, über die man diskutieren könnte. Also ich sehe Tua aktuell insgesamt ja wahrscheinlich so irgendwo zwischen 12 und 16. Doch, also insgesamt. Das ist ja das, was du gerade auch ansprichst, oder Micho? Ist ja jetzt nicht nur, wer könnte die gegnerische Defense mit dieser O-Line bestrafen, sondern auch das andere.
Ja, grundsätzlich es ist nicht so genau zu trennen. Also klar, es gibt Leute, also ich glaube zum Beispiel, dass ein Josh Allen zum Beispiel, der bestraft vertikal, das ist keine Frage. Ich glaube aber, dass er nicht so gut in der Lage wäre, den Ball konstant über das Kurzpassspiel zu bewegen. Die Frage ist, was man als wichtiger gewertet, wenn man so ein Rating sieht. Aber es war jetzt erstmal die Frage, wer ist hinter dieser O-Line in der Lage, tatsächlich eine Defense-Wertigkeit zu bestrafen, weil Tua das in meinen Augen Stand jetzt halt eben nicht wäre. Und da sagtest du halt, ja, aber das liegt an der O-Line. Und da glaube ich, dass viele da halt doch so in der Lage wären. Ich gebe dir recht, die Frage ist, würden sie genauso ein effizientes Kurzpassspiel aufziehen können? Da wird Tua dann wieder weiter nach oben rutschen und dann ist es eine Frage der Gewichtung.
Ja, nee, aber gut, ich sag mal, aber Tua hat sich, das sollten wir zumindest festhalten. Ich denke, da könnten wir uns wahrscheinlich auch alle einig sein drüber, dass Tua sich definitiv weiterentwickelt hat.
Ja, doch, da kann ich mitgehen.
Okay. Okay, das hätte mich jetzt auch erschrocken, wenn du da gesagt hast, nö, er hat sich nicht weiterentwickelt. Der war Schlappen. Da habe ich gefragt, okay, was ist da los? Aber gut, Tobi, du hast ja in der Gruppe, das ist ja jetzt so ein bisschen auch das Schöne, weil Micho da keinen Einblick hat, die O-Line angesprochen.
Ja.
Da ist ja so ein bisschen
Ich hab mal geguckt.
Du hast mal geguckt. Lege uns doch deinen Plan einfach mal vor.
Also, was dieser O-Line fehlt, ist nicht Robert Hunt. Den würde ich auf jeden Fall so mit als den sehen, der seinen Platz in der O-Line am sichersten hat. Dann aus General Manager Überlegung, wäre es Blödsinn, Austin Jackson zu cutten, das wird zu teuer. Den wird man dann also auch noch weiter behalten und durch die nächsten, also zumindest noch das eine Jahr wird man ihm wahrscheinlich geben. Wovon ich schwer ausgehe, ist, dass gut, über Liam Eichenberg müssen wir auch nicht reden, der ist First-Year-Rookie, der wird auch auf jeden Fall noch ein zweites Jahr kriegen. Du hast das Improvement von Michael Dieter angesprochen. Der würde 2022 1,2 Millionen Salary bekommen, die gegen den Cap zählt. Und für das, was er der Offense Line bietet, als durchschnittlicher Center, respektive, wenn wir uns da verstärken sollten, als Backup auf Guard und Center, ist das auf jeden Fall eine Option, die man behalten sollte. Aber danach geht's dann auch schon in die Streichliste. Solche Spieler wie Robert Jones, Solomon Kindley, der halt den Schritt nicht gemacht hat und der quasi jetzt in der O-Line keine Rolle mehr spielt. Greg Mans wird Free Agent auf Center. Austin Reiter hat auf Center nicht wirklich überzeugt. Greg Little war ein Versuch wert, aber kannst du dir dann auch schenken. Plus dann Jesse Davis, weil bei dem würde man, wenn man den cuttet, etwas über 3,5 Millionen Dollar fürs Cap einsparen. Und da rechne ich fest damit, nach der Leistung, die Jesse Davis als Starter dieses Jahr gebracht hat, dass man sich das nicht noch ein weiteres Jahr antun wird. Womit ich ganz stark rechne, jetzt mal über die Spieler hinaus gesehen, ist die Tatsache, dass wir auf jeden Fall einen neuen O-Line-Coach bekommen werden, weil der aktuelle O-Line-Coach keine Argumente hat und auch sportlich keine Argumente mehr wird liefern können, die eine Weiterbeschäftigung auf dieser Position als wahrscheinlich erscheinen lässt.
Wahrscheinlich zum OC befördert.
Davon gehe ich mal aus, ja. Also, wir werden, aus meiner Sicht brauchen wir auf jeden Fall einen neuen O-Line-Coach. Dann brauchen wir auf jeden Fall, je nachdem, wo man jetzt Robert Hunt einsortiert, Liam Eckenberg ist für mich, das ist für mich kein Tackle, das ist für mich ein Guard. Das heißt, da wird er Möglichkeiten haben, eine Entwicklung zu machen. Die Zeit wird man ihm wahrscheinlich geben. Austin Jackson muss mal gucken. Also das ist auch kein Tackle, sondern eher ein Guard, dass ich sagen würde. Wenn man es denn dann so machen möchte und mit Austin Jackson als Left Guard, Robert Hunt als Right Guard und Robert Hunt, Quatsch, habe ich den jetzt zweimal gesagt? Ja, ne? Robert Hunt ja. Als Right Tackle und Liam Eckenberg als Right Guard. Wenn man mit den drei Jungs in die Saison gehen möchte, dann hat es einige Gründe. Dann sollte man sich aber überlegen, dass man auf jeden Fall einen neuen Starting Center und einen neuen zweiten Starting Tackle und einen dritten Spieler in der Hinterhand wird sich holen müssen, falls Austin Jackson auf Guard dann nicht so gut ist, wie man sich das denkt. Also ich rechne damit und ich bin auch davon überzeugt, dass man da drei neue Spieler wird holen müssen. Und das hat diese Saison gezeigt, die Zeit der Experimente vorbei ist. Man hat viel Cap Space, wenn man die Cuts mit dazu nimmt, wahrscheinlich um die 85 Millionen. Man wird Ogba resignen wollen, man wird Gesicki resignen wollen, dann noch vier oder fünf andere. So dass man aber den Großteil des Geldes, und das sind 25 bis 30 Millionen geschätzt, plus mindestens einen hohen Pick auf die O-Line vergeben sollte. Ich habe im Auge, nur dass ich den Namen mal gesagt habe, Tyler Linderbaum von Iowa. Ein Center, der mir sehr gut gefallen würde. Das Problem an der Sache ist, dafür sind die 49ers zu gut. Also, wenn nicht noch Außergewöhnliches passiert, wird der vielleicht außer Reichweite sein. Aber den hätte ich sehr gerne auf Center bei den Dolphins stehen. Und dann kann man sich die Free Agency durchgucken, welche anderen Spieler man da hätte haben wollen. Wenn man natürlich ins oberste Regal greifen möchte, hast du solche Spieler wie Terron Armstead von den Saints. Die haben Ryan Ramczyk relativ teuer re-signed. Ob sie das jetzt dann auch noch bei Terron Armstead machen wollen, ist fraglich. Der wäre so ein Kandidat. Es gibt da aber auch noch einige andere. Also gerade die Situation auf Tackle ist nicht schlecht. Auf Center ist sie relativ mau. Das heißt, da kann man wählen, ob man sich Spieler weit jenseits der 30 holt, die dann noch gut sind, oder eben dann bei der Qualität Abstriche macht und da dann agiert. Was man natürlich machen kann, Ted Karras wird wieder Free Agent, ob man den zurückholen möchte, aber ob der jetzt die New England Patriots nochmal verlässt, ist eher fraglich. Also man kann sich das ja alles mal durchgucken und man hat da ja auch Zeit für. Also ich wäre für, wenn man Armstead und Linderbaum holt, dann ist das schon eine ganz andere Line, als von der wir jetzt reden.
Ist Armstead nicht ein D-Liner?
Dann reden wir von den, reden wir vom anderen Armstead. Ich glaube, es gibt mehrere.
Ich bin da gerade auf dem falschen Namen, Entschuldigung.
Es gibt da, glaube ich, mehrere seines Namens.
Ja, der spielt Offense und Defense.
Spielt er beides?
Nein. Nein. Sowas gibt's.
Hätte mich jetzt, du meinst, oh Gott, wie heißt der? Eric Armstead oder so von den 49ers?
Arik.
Ja, genau.
Arik Armstead.
Ja, genau, richtig. Den gibt's noch. Der ist bei den 49ers wieder.
Ja, okay, alles ist okay. Ich habe nichts gesagt.
Naja,
okay.
Es ist der richtige Nachname, ich meine aber Terron Armstead. Der spielt bei New Orleans. Der ist halt schon 30, glaube ich, aber ein bisschen Veteran Experience kann unserer O-Line auch gut tun, glaube ich. Weil das hat man im Vergleich zum letzten Jahr gemerkt, dass da an der einen oder anderen Stelle auch die Erfahrung fehlt.
Ja, das ist so ein Thema. Ja, Tyler Linderbaum hatte von mir eigentlich, ich hatte ihn schon analysiert fürs letzte Jahr, für den Draft, dann ist er noch ein Jahr in Iowa geblieben. I don't get it. aber ja, es hat für mich immer noch First Round Grade. Und es ist, ich habe Mockdrafts gesehen, wo er an 5, an 6, an 7 ging. Ich habe aber genauso Mockdrafts gesehen, wo er an 27, 28, 29 gegangen ist. Ja. Also sicherer First-Round-Player, davon ist auszugehen. Wo er nachher landet, keine Ahnung. Also das ist ja, die Dolphins, ich bin gespannt, weil wir haben ja nur einen First-Round-Pick dieses Jahr. Und dann nächstes Jahr, das wird eine wilde Nummer, wo wir dann am Ende landen. Wo der Pick sein wird und welche Spieler man dann so ins Auge fassen kann. Aber es wird auch dieses Jahr wieder genug Spieler geben und wenn wir es machen, so wie dieses Jahr, just draft good football players und nicht so wie in den Jahren davor, wir gehen vollkommen auf das Potenzial nur und hast nicht gesehen. Nein, just draft good football players und Tyler Linderbaum ist ein sehr, sehr guter Footballspieler. Das sei schon mal gesagt, also wenn da wer Interesse hat, Tyler Linderbaum, einfach mal Tape anschauen. Das macht auch einfach Spaß, sich anzuschauen. Aber ich bin ja auch nicht so der sich gerne online anguckt, wobei online geht noch. Ich habe da so Running Back, weiß ich nicht. Das ist so, ja, okay. Dann bin ich nicht so der größte Fan von, aber ja, Linebacker. Also Inside Linebacker ist auch meist so ein bisschen dröge. Aber gut, das zu meinen persönlichen Präferenzen. Ja, gibt es denn etwas? Die Dolphins nach Halloween, das ist auch so eine besondere Geschichte mit Brian Flores. Da sind wir, glaube ich, irgendwie Top 5 der Liga in den letzten 3 Jahren. Irgendwie total verrückt. Also nach Halloween geht es bei den Dolphins immer erst richtig los. Ja, wir sollten vielleicht mal einen Antrag stellen, erst nach Halloween mit der Saison loszulegen. Ja, wäre vielleicht was. Tobi, Micho, gibt es etwas, worüber ihr ganz besonders noch sprechen möchtet, beziehungsweise was euch in der Saison bisher so aufgefallen ist, worüber ihr gerne sprechen würdet? Jetzt hättet ihr die Zeit dazu.
Es gibt 2 Sachen, die mir jetzt erstmal stand, jetzt erstmal noch eingefallen sind. Ich komme gleich mit Sicherheit noch mit mehr Sachen. Aber zum einen, wenn wir jetzt gerade bei O-Line sind, hatten wir doch eine Frage zum Thema O-Line, oder?
Das ist korrekt. Die kann ich in der Zwischenzeit mal raussuchen.
Das wäre das eine gewesen. Und die zweite Sache wäre die gewesen, wir haben noch nicht unsere Spieler des Spiels gekürt. Und nachdem wir das ja die Hälfte der Saison sowieso nicht gemacht haben, finde ich, dass wir diese Tradition trotzdem weiter fortleben lassen sollten.
Ja, ich werde mir ab nächster Saison auch wieder so ein Sheet machen, wo ich dann alles einfach abhake, damit hier mehr Struktur herrscht. Zucht und Ordnung ist wichtig.
Und danach käme ich mit Sicherheit gerne noch, können wir gerne noch über andere Sachen reden, aber das sollten wir zuerst mal klären, finde ich.
Ja, Micho, dann fang einfach mal an.
Womit?
Mit dem Spiel des Spiels.
Okay, für mich, ich habe lange überlegt, es gibt verschiedene Varianten. Jetzt macht es mir einfach, weil ich anfange. Ich finde, dass die Defense das Spiel gewonnen hat. Und dementsprechend wähle ich auch einen Defense-Player. Und da ist dieses Mal Jalen Phillips herausragend. Ich hatte noch 2 andere im Kopf, die ich alternativ hätte nehmen können, wenn ich später gekommen wäre.
Isaiah Ford.
Ich würde sagen, alle Defense-Player, die ich meine. Aber da ist es dann für mich tatsächlich Jalen Phillips, der halt einen Mörderjob gemacht hat. Und auch dafür gesorgt, dass die Offense der Giants nicht zur Entfaltung kommen kann.
Okay, Tobi?
Ja, ich gehe obvious choice. Ich hätte auch 2 Varianten, aber da ich Waddle Guy bin von Tag 1 an, wähle ich wieder Jalen Waddle.
Trotz dieses massiven Drops?
Trotz dieses massiven Drops, ja. Wir müssen uns langsam darüber unterhalten, ob der junge Mann nicht eine Dropschwäche hat. Er hatte jetzt immerhin schon 2.
Okay. Jetzt, ja, aber
ein alter Insider.
Der Drop war echt kritisch.
Der war tatsächlich etwas kritisch. Aber ansonsten, er ist unser Nummer 1 Target. Er ist unser Nummer 1 Receiver und hat das auch in diesem Spiel deutlich gezeigt, dass er gut in der Lage ist, da zu agieren. Ich wünsche mir immer noch, dass man vielleicht dazu kommt, ihn entsprechend seiner Stärken vielleicht etwas anders einzusetzen. Aber wenn er das so liefert und wenn er das so weitermacht, ich habe ja vor der Saison gesagt, ich bin mit 800 Yards zufrieden. Jetzt hat er 849 und sind noch 4 Spiele zu gehen. Also die 1000 winkt.
Ja, die macht er aber auch besser.
Naja, wenn er jetzt keine 150 Yards mehr macht, verlieren wir wahrscheinlich die letzten 4 Spiele, das ist richtig.
Oder er verletzt sich.
Dann verlieren wir aber auch wahrscheinlich noch ein paar Spiele.
Wow. Nur wegen einem Spieler oder was?
Naja, wir sind ja derart ausgedünnt, was die Wide Receiver angeht. Wir wollen erst mal sehen, ob Variante 2, die ich sonst gewählt hätte, das Saisonende erreicht.
Naja, aber was heißt ausgedünnt? Es fehlt doch eigentlich nur Will Fuller, oder?
Richtig, der fehlt auch weiterhin.
Heißt ja, wir sind nicht mehr ausgedünnt.
Naja, aber du kannst ja von Devante Parker jetzt nach der langen Zeit nicht erwarten, dass der noch mehr und noch besser zurückkommt, als er gegen die Giants zurückgekommen ist.
Ja, warum nicht?
Ein bisschen Rost?
Ah, hör auf.
Ah, komm.
Guter Mann. Guter Mann.
Das sowieso.
Ja. So. Jetzt, also mein Spiel, das Spiel ist natürlich Logan Ryan. Ja.
Die Pässe, die er geworfen hat, ne? Großartig.
Weltklasse. Ich weiß gar nicht, wie man sich so nach einer Niederlage die Fresse aufreißen kann, wenn man so verbrannt wurde. Vor allem, wenn man von Tua so verarscht wurde bei dem Touchdown auf Ford. wie Tua da die Defense gemoved hat, das war auch übrigens sehr, sehr geil. Ja, guckt euch das nochmal an. Also, wie er mit seinem Körper und mit seinem Kopf halt die Verteidiger moved, damit die halt eben nicht Isaiah vorzustellen, sondern eher in seine Richtung sich bewegen, das war schon sehr, sehr ansprechend. Ja. Er muss ja halt echt über. Ich wüsste gar nicht, also ich finde es interessant, dass Micho auf 3 Defense-Spieler kommt für Spieler des Spiels. Da bin ich nämlich gar nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Also ich fand die Defense gut. Jevin Holland hat wieder überragend gespielt. Ich kann nicht jede Woche Jevin Holland nehmen, eigentlich. Könnte ich schon. Hätte er sich verdient. Wen nehme ich denn? Nehme ich Tua? Oder ich nehm nicht den Player des Spiels, sondern den Comeback Player of the Game. Ja, mit Devante Parker. So. Ja, habe ich mich da exzellent herausgelöst.
Der, ja, aus der Affäre gut gezogen.
Ja. Micho, wen hattest du denn noch auf dem Schirm?
Ja, eine andere Alternative, also meine Nummer 2 wäre tatsächlich Christian Wilkins gewesen, weil ich finde, dass die Line generell einen super Job gemacht hat. Wilkins mag jetzt nicht so mega auffällig gewesen sein, aber der hat der Line eine unheimliche Stabilität auch gegen den Run gegeben, die uns ja auch lange Jahre gefehlt hat. Also Christian Wilkins hat eine Entwicklung gemacht, die ich ihm nach seinem zweiten Jahr nicht mehr zugetraut hatte. Ganz hervorragend. Und dementsprechend wäre meine Nummer 3 Adam Butler gewesen, der ja auch einen Sack hatte und genauso die Line innen drin dicht gehalten hatte. Das wäre dann meine Nummer 3 gewesen. Man hätte auch über Jevin Holland natürlich diskutieren können und auch Jalen Waddle ist eine dementsprechende Wahl. Aber wie gesagt, ich musste auf die Defense gehen, weil ich sage, die Defense hat das Spiel gewonnen.
Ja, finde ich cool. So, und dann kommen wir zu der Frage, die du angesprochen hast. Die kommt von Matthias, einen unserer Patrons. Und zwar, da die Dolphins dort einige Probleme haben, also in der O-Line, es geht um die O-Line, worum auch sonst, und ordentlich die Position getauscht haben, kam bei mir die Frage auf, wieso Position vor dem Spiel so stur festgelegt ist. Mir ist schon klar, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ich Left Tackle oder Right Tackle spiele, aber könnte man nicht für vereinzelte Snaps Left Tackle und Left Guard tauschen, gerade mit Hinblick auf unsere Spieler, wie zum Beispiel Eckenberg oder Jackson, die bereits beides gespielt haben. Dadurch könnte man eventuell auch bessere One-on-One-Matchups generieren. Ähnliches Beispiel beim Fußball, wo der Linke mit dem rechten Flügel für 10 Minuten wechselt, um einen neuen Impuls zu setzen. Ja, das ist sozusagen die Frage. Left und Right Tackle hast du ja selber quasi schon beantwortet. Das ist quasi, als wenn ihr immer mit rechts schreibt und dann anfangt mit links zu schreiben. Das kann man über die Zeit lernen, ist aber verdammt aufwendig. Gibt's aber auch. Eckenberg hat bei uns ja auch schon beides gespielt und dementsprechend, ja. Aber Micho, Wechsel von Left Tackle auf Left Guard für vereinzelte Snaps.
Ist eine charmante Idee, hat folgenden Nachteil, dass man halt zum Beispiel auf Tackle noch zusätzlich andere physische Kenntnisse haben muss als auf Left Guard. Das zweite ist, die ganze Line muss sofort wissen, wer wo steht, denn der Center und der Quarterback, die übernehmen dann die Zuordnung für die Protections. So. Und das Ganze setzt ja voraus, dass die Line, also es geht ja darum, dass ich Matchups kreieren will. Und grundsätzlich eine schöne Idee. Ich weiß aber nicht, was die D-Line tut. Denn die D-Line macht es regelmäßig über die sogenannten Stunts, über Loops, dass sie tatsächlich versucht, die Zuordnung der O-Line auseinanderzubringen. Wir würden also im Prinzip ein zusätzliches Element des Chaos reinbringen, der schwierigen Organisation, zu einem Punkt, wo man eh schon ein kleines bisschen Nachteil ist. Denn tatsächlich ist die O-Line, gerade wenn es um Pass-Blocking geht, der einzige Teil der Offense, der reagieren muss und nicht agiert. Das heißt, er ist im Prinzip anfällig in dem Moment. Und wenn ich da die Zuordnung verliere, beziehungsweise wenn die Kommunikation da nicht stimmt, dann endet das halt im absoluten Chaos. Natürlich kann ich hingehen und kann sagen, der zum Beispiel, was weiß ich, Robert Hunt ist zum Beispiel extrem stark im Run-Blocking und wir wollen einen Lauf durch die Mitte machen und deswegen ziehe ich ihn jetzt hier auf Left Guard und setze Austin Jackson dafür dann auf Left Tackle ein. Das ist gut und schön, aber wenn das bringt halt nicht viel, wenn die Defense plötzlich einen ganz anderen Punkt attackiert und dadurch Robert Hunt gar nicht ins Blocking-Game kommt. Man macht das zum Teil, also es wird tatsächlich zum Teil gemacht, aber die Grundstruktur, also dass die Spieler grundsätzlich da spielen, das müssen sie auch. Weiterhin muss man bedenken, dass in so einem so ein Playbook, das ist halt verdammt dick, auch für O-Liner ist es verdammt dick. Und aus diesem Playbook werden halt bestimmte Spielzüge rausgenommen, die für das Game vorbereitet werden. Und wenn man dann sagt, man wechselt auch noch vereinzelt zwischen den Snaps, hat man einfach nicht genug Übungszeit, um sowohl die Guards als auch die Tackles in beidem üben zu lassen. Und diese Repetitions, diese Übungen sind halt total, total wichtig. Natürlich kann jeder Spieler rein theoretisch aus dem Playbook heraus lesen, aber wie es vorhin gesagt, es geht um Kommunikation und das geht nur über Wiederholungen. Und da ist die Trainingszeit halt einfach begrenzt. Aber trotzdem, die Idee grundsätzlich ist richtig. Also die geht meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Man bräuchte halt sehr viel mehr ambivalente Spieler, die alles Mögliche können. Bei Center und Guard hat man das ja oft als Interior Line. Da müsste das kommen, man hat es in der Defense oft, das muss also insgesamt, muss auch das Spielermaterial darauf ausgerichtet sein.
Ja, okay. Ich denke, das hat es jetzt schon sehr, sehr gut beschrieben. Ich wagte jetzt auch gar nicht mehr irgendwie was drauf mehr sagen, weil ich da auch gar nicht wirklich mehr drauf zu sagen hätte. Ich weiß ja, Tobi, möchtest du dort noch etwas hinzufügen?
Nö, also ich bin mit Michos Antwort schon sehr zufrieden. Also wenn man das machen könnte, dann würde man das sicherlich auch tun. Man hat ja in einigen Spielen schon mal dann, wenn man gesehen hat, es geht gar nicht, hat man ja schon mal gewechselt, dann aber auch für das gesamte restliche Spiel. Also zu viele Wechsel sind da, glaube ich, auch eher kontraproduktiv.
Ja, das ist wohl so. Sehr gut. Ich hoffe, Matthias, die Frage ist einigermaßen beantwortet. Wenn nicht, just let us know. Und wir werden da definitiv noch tiefer einsteigen. Tobi, hast du noch etwas, was du, worüber du sprechen möchtest, was dir aufgefallen ist und so weiter und so fort?
Nicht in der Saison, nur zwei Kleinigkeiten zum Abschluss. Aber wenn Micho noch was hat, der hatte ja eine lange Liste offenbar, dann könnten wir auch darüber reden.
Hä? Nee, achso, du willst jetzt warten, bis Micho seine Sachen vorgetragen hat. Okay.
Genau, das sind nur so zwei Kleinigkeiten zum Abschluss, die haben mit der allgemeinen Saison nichts zu tun.
Okay. Gut, Micho, jetzt hast du noch die große Möglichkeit.
Ja, ich habe mehrere Sachen, die teilweise die Dolphins nur am Rande betreffen. Zum Beispiel die erste Sache. Und auch da würde ich gerne eure Meinung hören. Ich reg mich ja immer sehr gern über den tollen Spieler der Tampa Bay Buccaneers auf. Ja, ich finde es wichtig, dass man das einfach nicht unter den Tisch fallen lässt, wo jetzt tatsächlich rausgekommen ist, dass er seinen Impfnachweis quasi gefälscht hat und auch an die NFL einen gefälschten Impfnachweis dementsprechend gemeldet hat. Und meine Frage ist tatsächlich, was glaubt ihr, wie viel darf sich der Kerl noch erlauben? Das ist jetzt nicht das erste Mal, er ist jetzt für 3 Spiele gesperrt worden, bis ihn die NFL endgültig aus dem Verkehr zieht. Oder werden wir das nie erleben?
Ich denke, du wirst das nie, also es sei denn, er macht jetzt, keine Ahnung, Shift beim Commissioner auf den Teppich und zündet das an, dann vielleicht, aber ich sehe es nicht. Also, keine Ahnung, was der, er hat sich so viel jetzt schon erlaubt, so actually, like, das ist so Donald Trump-mäßig, ne, so, also er hat so viel Scheiße gebaut, du weißt gar nicht mehr, was er alles gemacht hat, ach, und wenn er jetzt was, ja, ach, typisch, ey, den lassen wir einfach mal ein bisschen laufen, ne? Ja, so sehe ich das inzwischen. Also für mich auch, er hätte das Rest der Saison einfach sperren müssen und dann dieses Reinstate-Ding-Bums, was ja auch Miles Garrett machen musste, das ist so ein Fall für so einen gefälschten Covid-Pass, das wäre genau das, was ich da sehen würde. Das ist aber auch nur meine Meinung. Tobi, wie siehst du die Situation?
Da fällt einem nichts mehr zu ein. Leider spielt der Mann relativ gut Football. Das heißt, er wird immer irgendeinen Blöden finden, der ihm noch einen Vertrag gibt. er reiht sich da in eine Reihe ein an Spielern, die immer mal wieder gesperrt werden, die aber trotzdem dann irgendwo noch unterkommen. Und ich bin's leid, über den Typen zu reden. Ich finde, sowas geht generell überhaupt nicht. Von daher, wir werden es wohl ertragen müssen, und ich bin es einfach leid, über den Typen zu diskutieren.
So, Micho, haben wir dich damit zufrieden gestimmt?
Ah, ich bin's, also diskutieren, ich werde nicht aufgeben, weiterhin auf dieses Fehlverhalten da immer wieder hinzuweisen. Das ist ja, das habe ich mir auch zum Ziel gesetzt, sage ich ja ganz klar. Damit ja, dann hätte ich, kommen wir wieder mehr Richtung Dolphins-Territorium. Ich habe relativ schnell gesagt, wir sind die schlechteste Division. Jetzt sieht man das vielleicht nicht unbedingt an den Records der einzelnen Teams. Ich habe auch nochmal geguckt, was würdet ihr sagen? Wie schlecht ist unsere Division wirklich? Das heißt, wie sehr ist auch da unser Abschneiden letztendlich zu bewerten?
Tobi, möchtest du anfangen?
Die Patriots scheinen besser zu sein, als man das vor der Saison gedacht hat. Die Bills haben so ein paar Struggles, sind aber sicherlich nicht schlecht. Die Jets sind weniger gut, als sie das von sich aus erwartet haben. Und die Dolphins haben so hier und da mal so ihre Problemchen. Aber man sieht ja auch, dass sie nicht Team 30 sind, sondern eher 22, 23, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also ich würde es nicht als die schlechteste Division der Liga bezeichnen. Sicherlich nicht die beste, klar, aber ich würde es jetzt auch nicht so tragisch sehen. Also da gibt es Divisions, die wesentlich schlechter daherkommen.
Dann werd mal konkret, welche denn?
Ja, in der AFC South spielen Jacksonville und Houston zum Beispiel.
Das war die einzige, die ich noch mit in der Verlosung gesehen habe.
Ja, die zum Beispiel, ne? Also in der NFC North spielen Minnesota, Chicago und Detroit. Also die sind jetzt auch nicht so pralle. Also,
ne? Wir können's doch, wir drehen das jetzt mal um. So, NFC South. Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints. Ist die Division stärker oder schwächer? So, das. Also, ich sehe da, es ist ungefähr, also, oben kann man sagen, die Buccaneers wären das stärkste Team. So, dann ist die Frage Panthers, Falcons, Saints. So, das ist für mich jetzt, die sehe ich ungefähr alle mit uns so auf Augenhöhe. Das heißt, die Bills und die Patriots sind definitiv besser. Danach kommen die Jets. So, da ist für mich ungefähr unentschieden. So, dann die NFC North. Da sind die Packers vorneweg. Vikings, Bears und Lions, come on. Also, da sehe ich unsere Division besser.
Sehe ich auch die Division besser als unsere, wenn ich ehrlich bin.
Du siehst die Bears besser als die Dolphins.
Ich habe die Lions besser als die Dolphins. Ich sage aber, insgesamt gesehen, halte ich die Division für stärker als die AFC East.
Das ist mutig.
Ich glaube
zum Beispiel, dass die Lions, obwohl sie nur einen Sieg haben, stärker sind als die Jets. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass die Packers besser sind als die Patriots und als die Bills. Ich glaube, dass die Vikings auch Pech haben und dass die Vikings im Grunde genommen mit den Bills mindestens gleich auf sind. Ich halte die Bills ja auch für besser als die Patriots, dass die Vikings besser sind als die Patriots. Wie gesagt, man muss sich immer am Rekord festmachen.
Okay.
Ja, und die Bears sind vielleicht etwas schlechter als wir, vielleicht etwas besser, also ungefähr ein Niveau, würde ich sagen.
Sind besser als wir?
Ich finde uns tatsächlich, muss ich sagen, von denen sind ungefähr ein Niveau. Vielleicht ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen schlechter, ja.
Wie viele Spiele hast du dieses Jahr aus der NFC North gesehen? Mal so grob gefragt.
Das kann ich nicht genau sagen.
Einige, unzählige.
Ja, ich wollte es nur
wissen. Also ich sag mal so, ein Team, was von Matt Nagy geführt wird, kann nicht besser als die Dolphins. Also, da würde ich auch dich so ein bisschen so sagen, so, nee, Micho, da bist du vielleicht so gefühlt ein bisschen auf dem Holzweg, Aber ich verstehe deine Argumentation dahinter. Also, wenn du es so, wie du es halt argumentierst, dann, ja, dann verstehe ich da, wie du den Case aufmachen kannst. Aber gut, ist ja, wie gesagt, wir tauschen uns ja hier aus und es ist ja jedem seine Meinung.
Ich hoffe für dich, dass dich die Aktualität unseres Podcasts nicht nur einholt, weil wenn wir den rausbringen, ist ja das Spiel Steelers gegen Vikings schon gelaufen. Da hoffe ich mal für dich, dass die Vikings deine Argumentation unterstreichen. Also ich werde es mir zwar angucken, aber
Also die Vikings spielen zum Beispiel weitem nicht auf dem Niveau, was ich denen zutraue im Moment. Ja. Aber ich halte sie grundsätzlich tatsächlich für ziemlich stark.
Auch ja, aber das ist doch das allgemeine Problem. Und das ist auch das allgemeine Problem, warum ich mit diesen starker, schwacher Schedule ein Problem habe. So, ja, die sind auf dem Papier wohl besser, aber anscheinend sind sie doch nicht so gut. So, das ist immer das Problem. So, woran machen wir fest, ob ein Team jetzt wirklich gut ist oder nicht gut ist.
Ja, machst du es fest daran, dass Goff einmal ein guter Pass in seiner Karriere gelungen ist?
Nee, deswegen sind die Lions ja auch für mich eines der schlechtesten Teams der NFL, wenn nicht sogar das schlechteste.
Ja, okay. Ja, wie gesagt, also ich verstehe auch, wie du da überlegen kannst. Ich finde zum Beispiel die Texans und die Jets beide eigentlich schlechter als die Lions. Auch wenn der Record was anderes sagt.
Jein. Ich denke, das Ceiling gerade bei den Jets ist deutlich höher als bei den Lions. Aber die Baseline ist wahrscheinlich ein bisschen niedriger. So würde ich das zumindest beschreiben aktuell.
Ja. Dann kommen wir direkt mal zu der Frage, ich glaube, das Hauptproblem, was wir tatsächlich haben, sind nämlich die Patriots. Also die Bills sind im Moment total inkonstant. Ich glaube, wenn wir David jetzt nochmal fragen würden von der Bills Mafia Germany, den habe ich ja damals gefragt, was muss das Ziel sein? Und er sagt, mit dem kann er der Super Bowl. Das würde er jetzt wahrscheinlich so nicht mehr sagen.
Weiß ich nicht, aber.
Okay. Aber wie sieht's denn mit den Patriots aus? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich ja, als ich letztes Jahr ein bisschen College geguckt habe, gesagt habe, okay, wenn ich einen Quarterback nennen würde, der nichts in der NFL verloren hat, ist das Mac Jones. Nach meinem College-Eindrücken. Jetzt sieht's ja anscheinend anders aus. Wie ist das mit den Patriots? Spielen die Patriots über ihrem Niveau? Ist es genau das Niveau, was wir haben? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also
ja, die Patriots spielen eigentlich mehr oder weniger das, was sie wirklich können. Das ist das Problem, dass sie es so schnell mit Mac Jones können. Ist so ein bisschen, weil die Defense, dass die Patriots eine starke Defense haben, das ist nichts Neues. Come on. Was haben die Patriots denn gemacht in der Offense? Die Patriots haben in der Offense einfach nur sich eine Offense hingestellt, die viel über den Lauf kommen kann, die viel Kurzpassspiel machen kann, die aber auch vereinzelt über lange Bälle erfolgreich sein kann. Und Mac Jones macht genau das, was man von ihm erwartet und darüber zum Teil vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das ist einfach, wir können uns die Stats anschauen. Die sind ähnlich wie die von Tour. Ja, also wenn man so ein bisschen von dem Druck mal absieht, da ist Mac Jones ein bisschen besser, aber ansonsten ist es eine Liga. Was Mac Jones Tour ist komplett das Gleiche. Wenn man sich auf das Spiel anschaut, hat Mac Jones deutlich bis bessere Umstände. Er hat eine deutlich bessere O-Line, aber ein schlechteres Receiving Corps. Aber er ist deutlich stabiler gegen den Druck. So, das ist das, weil er eben die Confidence hat. Da, also für mich waren die Patriots auch das einzige Team, wo Mac Jones wahrscheinlich erfolgreich sein könnte. Und dass die Patriots wissen, wie sie mit dem Quarterback umgehen, das ist nichts Neues. Josh McDaniels hat 100 Jahre mit Tom Brady zusammengearbeitet und ich meine, das fand ich ein bisschen skurril, aber Mac Jones hat sich ja einen Tipp von Tom Brady wegen den kalten Temperaturen geholt. Der trägt einen fucking Schwimmanzug unter seinem Jersey, damit es nicht so kalt ist. Ist fucking clever. Und das ist einfach, die spielen eine gute Defense und die Offense schafft's gut genug dagegen zu halten. Das ist halt das, was unsere Offense nicht kann. Und ich bleib dabei und da kann man, das ist ja, wie kannst du sowas sagen? Die Patriots sind quasi Dolphins nur mit einer guten O-Line.
Genau. Ja. Sehe ich ungefähr genauso. Das ist so. Die spielen das, was sie können. Und für den Spielplan reicht das. Ich meine, der Spielplan der Patriots ist ja jetzt nun nicht wesentlich schwieriger als der unsrige. Also, die spielen ja auch die gleichen Teams und naja, ne? Also trotzdem, ich geb dir einen guten Ratschlag. Guck dir aus der NFC Dingsbums hier da, wo die Vikings und wo die Bears und wo die Lions spielen.
Ja.
Guck dir das einfach an. Das ist die schlechteste Division der Liga. Mit Abstand.
Was? Ja, aber wie kommst du jetzt auf die Patriots?
Von den Patriots dahin, genau.
Und oder wolltest du einfach nur noch mal ein bisschen, du sagst, ich bist gerade sauer und willst da richtig auf die NFC North scheißen.
Ich bilde den Rahmen.
Tobi zieht sich dem Zorn der Packers-Fans aus. Ja,
die Packers können da ja nichts für. Die kriegen da fünf bis sechs Siege auf dem Silbertablett serviert. Also gerade Chicago, ne? Das ist teilweise so schlimm mit anzusehen, ne? Sich das als neutraler Football-Fan anzugucken. Dann haben die natürlich auch noch ein paar Problemchen mit Verletzungen, aber das ist einfach, das ist nicht gut. Und die Lions haben nicht umsonst so einen Rekord.
Ja, gut, jetzt kommen wir mal ein bisschen von der NFC North weg, bevor Tobi sich da, weiß ich nicht, das ist ja fast schlimmer als zu Beginn über dieses andere Wording sich aufregen. Micho, schließen wir das Thema Patriots dann jetzt gleich ab und dann gehen wir weiter in die Bewertung der Divisions. Wie siehst du denn die Patriots?
Ja, das ist halt eben, ich glaube, dass die Patriots tatsächlich vom Potenzial her nicht so gut dastehen dürfen oder nicht so gut spielen dürfen, wie sie es tun. Ich glaube, da ist tatsächlich Bill Belichick wieder ein Meister seines Faches gewesen. Normalerweise würde ich sagen, wenn wir jetzt von der Papierform ausgehen, wenn ich zum Beispiel die Vikings und die Patriots vergleiche, müssten die Vikings besser sein. Der entscheidende Unterschied ist für mich nicht Mac Jones und der entscheidende Unterschied sind für mich nicht die Spieler, die auf dem Platz stehen, sondern der entscheidende Unterschied ist für mich da der Coach. Ich glaube tatsächlich von wegen, dass Bill Belichick das halt verdammt gut drauf hat, dementsprechend sein Team perfekt einzustellen und sein Team da perfekt auf den Platz zu bringen. Würden die Patriots tatsächlich, also ich möchte gerne als Beispiel das Spiel gegen die Bills nehmen, ja, wo die Bills im Grunde genommen sagen könnten, wenn wir laufen, ja, wenn wir uns auf das Spiel einlassen und auch versuchen zu laufen wie die Patriots, dann ist das Spiel zumindest ausgeglichen. Aber stattdessen wollen sie unbedingt durch den Pass in dem Spiel gewinnen, was einfach nicht möglich ist. Das heißt, da sage ich ganz klar, da hat der Coach gewonnen. Und der Coach ist für mich dementsprechend da der Star. Und ich hab gesagt, vom Spielerpotenzial her sind die Patriots für mich keine Playoff-Kandidaten. Mittlerweile sind sie ja fast sicher in den Playoffs schon, könnte man fast sagen, mit 9 Siegen. Und das ist Bill Belichicks Verdienst. Und das macht es halt eben so schwer zu beurteilen. Ich würde sagen, rein vom Potenzial her, vom Ceiling her, von der Leistungsfähigkeit her, sind die Patriots kein besonders gutes Team. Aber Bill Belichick macht halt eben einen entscheidenden Unterschied und schafft es irgendwie bei jedem Spiel das rauszuholen. Und das ist, glaube ich, das große Problem in der Division. Denn wenn wir jetzt nur vom Potenzial her reden, müssten die Patriots auch meiner Meinung nach deutlich weiter unten angesiedelt sein, als da, wo sie jetzt stehen.
Okay. Ja gut, ja. Lass mal, ja, hast wohl recht mit, aber die bringen es halt auf den Platz und das ist halt der Unterschied. Kommen wir zur NFC West, Cardinals, Rams, 49ers, Seahawks. Gut, die Division ist deutlich besser als unsere. Ich denke, Tobi, hältst du da Gegenrede?
Nö, aber ich bin nur mal gespannt, wo der Quarterback der Seahawks nächstes Jahr spielt.
Ja, das schauen wir dann mal. Obwohl er hat ja jetzt gesagt, er würde ganz gerne noch 20 weitere Jahre spielen bei den Seahawks. Dann kommt die NFC East, Cowboys, Washington, Eagles und Giants. Tobi.
Ja?
Findest du die Division besser als unsere?
Besser würde ich nicht unbedingt sagen. Also die beiden New Yorker Teams, die geben sich in der Theorie jetzt, so wie sie es auf den Platz bringen, nicht viel. Das liegt aber auch daran, dass die Giants viele Verletzte haben. Wenn die Giants ihr Potenzial komplett auf den Platz bringen könnten und bringen würden, dann würde ich die Division als stärker als unsere ansehen. so wie es momentan jetzt aussieht, wie der momentane Leistungsstand ist, würde ich sie gleich bis leicht besser einsortieren, aber auch nur minimal.
Okay. Ja, ich find's ist eine Division, wo ich würde es interessant im Head-Off-Vergleich sehen. Ich würde fast sagen, also es ist ein Coin-Flip, welche Division am Ende wirklich besser ist. Micho, wie siehst du das?
Bin ich bei euch. Also es ist verdammt eng, welche Division man als besser sieht. Ich sehe tatsächlich die NFC East als ein bisschen besser, weil ich die Cowboys einfach von in Normalform jetzt einfach deutlich da vorne sehe, auch wenn ich kein Dak Prescott-Fan bin, das ist ja allgemein bekannt, dass die Eagles da mit Jalen Hurts tatsächlich auch zu viel in der Lage sind, und die Football-Teamers aus Washington, dass die über ihre Defense kommen und über halt eben über Tyler Heinicke auch durchaus vertikal gewinnen können. Die Giants fallen da ein bisschen ab, bedingt durch die Verletzungssorgen. Aber ich glaube auch, dass die Giants vom Potenzial, zum Beispiel, die sind ja Division Letzter, zum Beispiel die Jets deutlich schlagen würden. Ich gebe euch recht, das ist alles ein Coinflip. Ich sehe aber tatsächlich sowohl Washington als auch Philadelphia. Ja, nee, ich sehe Philadelphia leicht vor uns und Washington ungefähr auf gleicher Höhe und die Cowboys halt deutlich vorne. Und dann muss ich insgesamt sagen, ist die NFC East wahrscheinlich knapp vor uns. Aber da gebe ich euch recht.
Ja, gut.
Deutlich, das ist ganz knapp.
So, dann kommen wir zur AFC South. Titans, Colts, Texans, Jaguars. Ja, die Division sehe ich definitiv schlechter als unsere. Weiß nicht, Micho?
Nee, das ist die Division, wo ich auch sagen würde, okay, das ist die Division, die definitiv mit in der Verlosung ist und uns quasi da diesen in Anführungszeichen schlechten Platz klauen könnte. Also Texans und Jaguars sind relativ weit unten. Finde ich übrigens sehr witzig, dass auch Trevor Lawrence mittlerweile Gegenwind bekommt, der auch lange Zeit als das über Prospect Guide, auch ihm muss man natürlich Zeit geben, aber auch er trifft schlechte Entscheidungen. Die Texans spielen besser, als ich es erwartet hätte, aber da ist einfach die Gap zwischen Titans und Colts und Texans und Jaguars extrem groß. Und das würde wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass sie auf dem letzten Platz landen als wir, einfach weil bei uns die Gap nicht so groß ist.
Gut, kommen wir zur AFC North. Ravens, Bengals, Steelers und Browns. Und das ist eine Division, das ist für mich eine Shit-Division. Also gar nicht, weil die Teams schlecht sind oder so, sondern das ist für mich die inkonstanteste, also, und die AFC West ähnlich, aber die AFC North ist für mich noch inkonstanter als was weiß ich was. Also da kann es halt sein, dass die Jets, die können gegen jedes Team gewinnen, aber gegen jedes Team auch verlieren, genauso wie die Patriots. Also es ist für mich, ich weiß es nicht. Also ich würde sie wenn ich jetzt einen Durchschnitt bilden müsste, würde ich sie besser, nicht viel besser, aber schon ein bisschen besser sehen. Aber die sind für mich so inkonstant, alle vier Teams.
Aber da hätte ich eine interessante Frage. Welches dieser vier Teams würdest du denn als schlechtestes einschätzen?
Als
aktuell oder vom Potenzial?
Ich würde sogar, ja, schwer zu sagen. Also grundsätzlich, aktuell ist ja immer das, was sie aktuell in einem Spiel auf den Platz bringen. Die Frage ist immer, über eine gesamte Saison gesehen.
Nee, aktuell ist jetzt.
Ja, genau. Aktuell ist das letzte Spiel. Wenn du es auf die ganze Saison prognostizierst. Das heißt, was würden sie auf die gesamte Saison sehen? Da fehlt ja sowohl das Aktuelle mit rein, als auch das Potenzial.
Steelers.
Ja, es ist ein Kopf an Kopf zwischen Browns und Steelers, weil das Problem ist ja, beide Teams spielen eine gute Defense, haben einen Quarterback, der inzwischen washed ist. Es ist ein bisschen bitter bei Baker Mayfield. Big Ben ist ja quasi Karriereende. Bengals besser als erwartet, trotz des nicht so geilen Coachings. Die Ravens ein bisschen schwächer als erwartet, immer noch top of the best, top of the AFC North sozusagen. Deswegen ist Steelers, Browns. Bei den Steelers kann es natürlich in den nächsten Jahren deutlich schlechter werden, wenn sie nicht wieder so ein Big Ben-Ersatz finden. Und die Defense müssen sie irgendwann auch bezahlen, die Leute. Mit TJ Watt haben sie es getan. Es fehlen dann noch einige, die danach kommen.
Zum Beispiel.
Und die, zum Beispiel, ja, ich denke, der will ja wahrscheinlich mindestens Jamal Adams Money, wenn nicht sogar mehr. Von daher schauen wir einfach mal. Bei den Browns muss man mal sein, was jetzt passiert, ne? Das wäre für mich so ein Team, was, ja, muss man mal schauen, ob sie für Aaron Rodgers gehen. Also, aber klar, also
ich
das.
Tobi, ne, muss ich auch ganz klar sagen. Also Steelers ist ja schon meiner Meinung nach das schwächste Team in der Division.
Ja, also wie gesagt, also das ist für mich aufgrund der, das ist ein ähnliches Team, wie es die Browns sind. Ich würde den Steelers im Wide Receiver Corps den Vorsprung geben, den Browns in der O-Line. Auf Quarterback ist es bei beiden weniger gut. Dementsprechend, ja, ist für mich Kopf an Kopf. Ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt unbedingt schlechter sehen würde. Schwer zu sagen, aber.
Aber ich sehe die Division tatsächlich besser als uns, weil halt so ein, ich sag mal, so ein Stinker wie die Jets fehlt.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja. Ja. Deswegen sage ich ja, deswegen ein bisschen drüber. Und dann kommen wir zur AFC West. Chiefs, Chargers, Raiders und Broncos. Und die Division sehe ich durchaus auch besser als unsere. Auch wenn hier eine gewisse Inkonstanz bei dem einen oder anderen Team immer mal wieder da ist. Aber hier hätte ich tatsächlich, neben der Frage natürlich, also ich denke, weiß nicht, ob ihr die besser seht, also ich sehe sie besser. Werden die Broncos nächstes Jahr mit Aaron Rodgers ein Super Bowl-Kandidat sein, Mecho?
Boah. Hängt von zwei Faktoren ab. Also zum einen bin ich gar nicht so sehr überzeugt davon, dass Aaron Rodgers bei den Broncos generell bei einem anderen Team dementsprechend funktionieren kann, weil er ist schon eine Diva, der unbedingt ein Standing haben will. Die Frage ist, wie er sich in ein anderes Mannschaftsgefüge dann einfügen kann. Und natürlich, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ob er hat ja schon mal so schlechte Saisons gehabt, ob er da dementsprechend die individuelle Leistung haben kann. Wenn er die Leistung abrufen kann, die er zum Beispiel auch dieses Jahr abruft, ja, dann sind die Broncos zumindest ein sicherer Playoff-Kandidat und auch in meinen Augen ein Super Bowl-Contender mit einer soliden Defense und tatsächlich entsprechenden Waffen, ja.
Tobi, wie siehst du das?
Ich tu mich da ein bisschen schwer, die dann gleich in die Super Bowl-Contender-Rolle zu stecken, aber klarer Playoff-Kandidat sind sie auf jeden Fall. Sie haben an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch Potenzial für eine Verbesserung. Da müssten sie natürlich außer Aaron Rodgers dann noch ein bisschen was tun. Ich muss aber auch ehrlich sagen, so genau kenne ich die Cap-Situation bei den Broncos nicht, dass ich sagen könnte, ja, die könnten jetzt da noch weiß der Teufel was tun. Potenzial hätten sie dann auf jeden Fall mehr. Ob es für ganz oben reicht, bin ich nicht überzeugt.
Okay, cool. Aber immerhin. So, dann sind wir das auch durchgegangen, haben festgestellt, dass sie.
Dann hätte ich an der Stelle eine Frage an Tobi. Die ist gerade etwas gemein. Das muss ich zugeben. Aber wir hatten letztes Jahr, hatten wir das gerne, da hat Justin Herbert ja zum Beispiel sehr, sehr gut gestartet. Und da kam dann immer wieder der Kommentar, ja, aber lass mal gucken, ob er es konstant mitbringt. Lass mal gucken, ob er es konstant mitbringt. Das heißt, von wegen, wir haben das ja alle so ein bisschen durch die Fanbrille gesehen und haben gesagt, ja, Tua ist auf langem Gesicht aber besser. Das ist bei Justin Herbert ja nur eine Momentaufnahme. So ähnlich habe ich das ja auch bei Josh Allen mal gesehen und so ähnlich sehe ich das ja immer noch irgendwo bei Mac Jones. Deswegen die Frage auch an Tobi, der damals so ein bisschen der Vorreiter war, aber auch an dich, Rico. Wie beurteilt ihr denn jetzt Justin Herbert, der ja nach Tour gegangen ist mittlerweile?
Man weiß auf jeden Fall, was man kriegt. Also er hat immer noch diese konstante Line, was die Leistung angeht. Also er fällt nicht besonders stark ab. Er hat aber auch aus meiner Sicht, und das, gut, so viele Charger-Spiele, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich jetzt nicht gesehen, aber der positive Ausreißer fehlt mir so, dass er konstant sein Spiel auf ein höheres Niveau bringen kann. Er ist ein guter Quarterback, aber es fehlt mir so ein bisschen die das Vertrauen darin, dass er da ein weiteres Improvement machen kann und dass er sich über die Jahre hin gesehen weiter verbessern kann.
Und im Vergleich zu Tua?
Naja, Tua hat sich stärker verbessert als Justin Herbert. Das liegt aber auch daran, dass Tua von weiter unten kommt.
Okay, Rico?
Ja, also das Problem ist ja, dass Justin Herbert irgendwie schlechter geworden ist, sondern dass die Chargers im Coaching irgendwie ihm zwischenzeitlich ganz schön an die kurze Leine, das erinnerte dann an die Oregon-Zeit, ja, wo viele kurze Geschichten, total ineffizient, man hat ihm keine langen Bälle gegeben. Es war quasi College-Zeit für Justin Herbert zwischenzeitlich diese Saison. Aber insgesamt ist er der bessere Quarterback aktuell. Und das jetzt seit der Rookie-Saison, also seit, ich sag mal, bis Ende Jahr 2, ist Tua da die Nummer 3, sozusagen.
Aber das zeigt ja ganz klar, was für eine Lotterie es ist. Man kann sichten, man kann sonst noch was sagen. Alle Experten waren sich einig, dass Tua deutlich, deutlich vor Justin Herbert ist. Man hat damals auch zum Beispiel Patrick Mahomes oder Deshaun Watson hat man damals bei weitem nicht so weit oben gesehen, bei weitem nicht so weit vorne. Und da sieht man einfach, dass man es einfach nicht projecten kann, dass es immer in einem gewissen Maße Glück ist. Was ich deswegen ganz wichtig finde, Adrian Franke hat das ja gesagt, die Dolphins sind ein Beispiel dafür oder sind in der Gefahr zu zeigen, wie man einen am Reißbrett geplanten Rebuild quasi vor die Wand fahren kann mit falschen Entscheidungen. Und ich finde gerade aber, und das betrifft jetzt natürlich auch so Leute wie unseren Second-Tier-Cornerback, so Leute wie Austin Jackson, wir können, und selbst so Leute wie Charles Harris, wir können lange und intensiv überlegen, man kann lange und intensiv sichten, aber man ist immer noch zu einem großen Teil vom Glück abhängig, oder?
Ja gut, was heißt vom Glück? Es ist ja schon irgendwer, der erkennt, okay, den können wir jetzt nehmen. So wären die Chargers nicht davon überzeugt gewesen, hätten sie an 6 nicht Justin Herbert
genommen. Ja, aber mal ganz im Ernst. Wären sie vor uns dran gewesen, hätten sie doch wahrscheinlich Tua genommen.
Vermutlich. Aber das ist ja natürlich ist die Gefahr. Die Wahrscheinlichkeit ist nur höher, dass die Spieler besser sind aus Runde 1. So ein gewisses Glück gehört immer dazu. Ja, ich meine, das sieht man ja von unserem letzten, also dem Tour-Draft und dem diesjährigen Draft. Das ist halt auch. Das eine ist eher schlecht, ja, das andere ist eher gut. So dementsprechend, also es gehört natürlich auch ein gewisses Glück dazu, dass die Spieler sich dann dementsprechend so entwickeln, wie man das projectet.
So, und jetzt komme ich genau zu dem Punkt, der mich stört. Kennt ihr Pen-and-Paper-Rollenspiele?
Ja, natürlich.
Okay, selbstverständlich.
Aber weiß ja nicht, ich bin ja schon so alt, dass es sein kann, dass das Hobby irgendwann mal aus der Mode war. Ich habe eine lange Zeit sehr, sehr oder würde es immer noch gerne machen, wenn ich die Mitspieler und die Zeit dazu hätte, Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt. Und da gab es mal einen Spruch, den ich da irgendwo gelesen habe. Den versuche ich mal relativ frei wiederzugeben und der stört mich genau dran. Wenn man irgendetwas vorhat, macht man sich einen Plan. Und dann überlegt man bei dem Plan und guckt ganz genau durch. Und wenn irgendwo in diesem Plan das Wort Glück oder in dem Fall sind es, falls in der Fantasy-Welt spielt, die Götter, also Gott vorkommt, dann verwirfst du den ganzen Plan und musst einen neuen machen. Haben wir zu sehr auf den Draft gesetzt?
Gut, weiß ich nicht. Haben die Rams zu sehr auf die NFL-Evaluation gesetzt? So, das ist doch die Frage. So, die Rams machen quasi genau das Gegenteil von dem, was die Dolphins machen. Und die Dolphins, es sind ja nicht nur die Dolphins. Die Jets machen das ja auch ähnlich und so weiter und so fort. Es kann funktionieren, wenn du deine Keystones bekommst. Der Keystone ist der Quarterback, ja. So, Chargers, sieht erstmal gut aus. So, gewisse Grundsteine in der O-Line über eine gewisse Zeit, okay. Und wenn du diese Keystones immer wieder bekommst, oder halt gerade den Quarterback dann für 20 Jahre Ruhe hast, was ja inzwischen 20 Jahre NFL-Karriere kann ja ein Quarterback haben, wenn er sehr gut ist und sehr auf sich aufpasst. So, und wenn du darum immer wieder die Keystones, es kann nicht jeder Draft gut sein, aber wenn du die Keystones Stück für Stück immer wieder erneuerst, dann hast du ein Running System. that's it. Und das kommt durch Veterans und durch Rookies, die dann aufblühen. Du brauchst halt irgendwann, dass das, du kannst die schönste Kette haben, ja, aber wenn der dicke Klunker nicht gut aussieht, dann ist die ganze Kette für den Arsch. Ja. Und so ist das mit dem Quarterback in der NFL inzwischen. Und na klar kannst du anders weiterhin in der NFL auch Erfolg haben. Das zeigen immer wieder Teams. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du Patrick Mahomes 20 Jahre an der Center hast, dass du 20 Jahre relevant in der NFL bist, ist relativ hoch. So.
Ja, aber das, jetzt spielt mein Punkt. Wir haben gerade eben festgestellt, dass beim Draft doch eine Menge Glück dabei ist und wir bauen unseren Rebuild auf dem Draft aus. Und das ist das, was ich meine mit dem Plan. Das heißt, wir haben einen Plan und der Plan ist vom Glück abhängig.
Ja und nein.
Das ist das, was also, ich jetzt gerade eben auch rausgehört habe.
Ja, nicht nur vom Glück. Also, es sind einfach aber so viele Faktoren.
Aber schon entscheidend.
Glück ist ein Teil davon, aber das ist immer. Machen wir uns nichts vor. Wir haben doch, wie hieß denn der Spieler noch, der den Arm verloren hat? Ich komme gerade nicht drauf.
Mit K. K und N.
Ich komme nicht drauf. Aber wir wissen alle, wen wir meinen. Das kann jedem Spieler natürlich jederzeit passieren. So, und das ist auch Glück. Oder halt Pech. Ja.
Ich kann sagen, die Abwesenheit von Glück.
Ja, sagen wir es mal so. Weil das kann dir auch mit deinem Franchise-Quarterback passieren. Ja, es kann dir so viel passieren. Und das ist halt, das Leben ist ja, hat viel mit Glück per se zu tun. Und dementsprechend, ja, Glück ist eine nicht zu verachtende Variable in jedem Plan, einen NFL Super Bowl Color zusammenzustellen. Ja, so würde ich das, glaube ich, zusammenfassen, weil spielen ganz viele andere Sachen auch noch eine Rolle. Ja, Tobi, wie siehst du das?
Was meinst du jetzt genau? Ich bin gerade auf der Suche nach dem Namen. Ich meine, er ist Kendrick Norton.
Kendrick Norton, genau, jetzt fällt es mir auch ein.
Ja, das ist korrekt. Die Frage von Micho, also haben wir zu sehr auf das Glück gesetzt oder auf den Draft?
Im letztjährigen Draft vielleicht ein bisschen zu sehr auf das Entwicklungspotenzial von zwei Spielern, die wir in der ersten Runde gedraftet haben. Denn auch im letzten Jahr war unser Draft ja nicht schlecht. War halt nur nicht so gut, wie er mit 3 First-Round-Picks hätte eventuell sein können. Man hat darauf gesetzt, dass Austin Jackson sich abseits der 4 Top-Tackles entwickelt. Man hat darauf gesetzt, dass Noah Igbinoghene sein Talent oder sein Potenzial, was er hat, auch in der Liga würde zeigen können. Und das ist halt beides nicht passiert. Wenn du diese beiden Keystones, hast du sie eben genannt, auch noch gehabt hättest oder auch noch hättest, dann würdest du natürlich dann besser dastehen. Also ich will nicht sagen, man hat aufs falsche Pferd gesetzt, man hat vielleicht den Ansatz, den man gewählt hat, mit etwas Risiko gefahren, wo sich das Risiko im Nachhinein nicht ganz ausgezahlt hat. Das würde ich vielleicht so sagen. Man hat natürlich auch vor dieser Saison das Improvement der Rookies des letzten Jahres etwas falsch eingeschätzt. Wenn Solomon Kindley, wenn Austin Jackson, wenn die den Schritt gemacht hätten, so wie das zum Beispiel, du hast es eben angesprochen, ein Robert Hunt getan hat, dann würden wir über diese Probleme gar nicht sprechen. Dann wäre das ein völlig anderer Schnack. Nur ist es nun mal nicht so, ist die Frage, ob es an den Spielern liegt, ob es an der Beurteilung von vor der Saison liegt oder ob es am Coaching liegt. Und da möchte ich kein abschließendes Urteil zu einschätzen. Also weiß ich nicht. Ich würde es nicht so drastisch sehen.
Okay. Micho, beantwortest du die Frage?
Ja, und ich würde sagen, angesichts der Stunde kann Tobi noch seine Kleinigkeiten anbringen, oder?
Ja.
Ja, das erste Kleine ist, wir haben ja eben über Zach Cunningham geredet. Er ist geclaimed worden, aber nicht von den Dolphins, sondern von den Tennessee Titans. Das heißt, der Spieler wird nicht in Miami spielen. Und vielleicht als Abschluss und als positiver Mutmacher in die Bye Week rein. Heute ist Miracle Day. Es jährt sich zum dritten Mal. Es ist jetzt 3 Jahre her, dass das Miami Miracle passiert ist. Also am Donnerstag.
Ja.
Ist Miracle Day.
Tja. Wunderbar, gut.
Und als letzte Kleinigkeit, man sagt das ja immer so scherzhaft, aber auch die Dolphins können die Bye Week dieses Jahr gewinnen. Wenn die 49ers nämlich ihr Spiel verlieren, dann sind wir von den Draftpicks her pari. Das heißt, das ist das erste Mal, wo man dann sagt, ja gut, der Draftpick der 49ers, den jetzt die Dolphins haben, ist nicht mehr wesentlich besser als derjenige, den man selber bekommt. Das vielleicht so. Also die Dolphins können durchaus in der Bye Week auch was gewinnen.
Wunderbar. Gut. Das sollen die letzten Infos für euch gewesen sein für die Bye Week. Habt viel Spaß bei den dieswöchigen Spielen. Genießt die NFL, ohne euch zu sehr aufzuregen, weil euer Team spielt ja nicht. Von daher hat es mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, heute wieder wirklich mit dabei zu sein. Nach den letzten beiden Wochen, wo ich ja leider nicht dabei sein konnte. Es hat mir, ja, wunderviel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht beim Zuhören. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf verschiedene Art und Weisen. Einmal monetär über Patreon, das geht schon ab 2,50 Euro. Dem Monat also quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Ja, da liest ihr aktuell immer von mir Live-Reactions zu den einzelnen Drives der Dolphins, beziehungsweise der Gegner, ist quasi so eine Art Live-Ticker, wo ich noch so ein paar Infos aus der Live-Übertragung mit einstreue, falls ihr ja nicht über den Game Pass beziehungsweise vielleicht DAZN schaut. Dementsprechend das dazu. Ihr könnt uns aber auch überall einfach unterstützen, indem ihr uns überall da folgt, wo es Podcasts gibt. Das freut uns natürlich mindestens genauso sehr. Oder auch auf YouTube uns einfach folgt und uns immer einen Daumen hoch gibt. Das würde uns auch schon sehr helfen und darüber freuen wir uns natürlich auch so sehr. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.